Heute infiltrieren wir euer Hirn mit einem Thema, bei dem wir endlich mal wieder so richtig philosophisch einen raushauen können. Die Truman Show. Ein Film, der daherkommt als lockerflockige kleine Komödie, der sich aber mit einigen der ganz großen Fragen der Menschheit beschäftigt. Welche erstaunliche Farbkodierung versteckt sich im Film? Welche Parallelen gibt es zur Matrix-Trilogie? Wie könnte Trumans Leben aussehen, nachdem er die Kuppel verlassen hat? Viel Spaß beim Hören. Hier sind die Kack- und Sachgeschichten. Der Podcast mit Klugschiss.
Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert.
Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht an die werten Hörer außerhalb der Kuppel da draußen. Aus Hamburg, aus dem Kack- und Sachstudio begrüßen wir euch. Mein Name ist Fred, mit mir hier am Tisch sitzt der fantastische Tobi.
Einen wunderschönen guten Tag,
meine Damen und Herren. Und der berühmt-berüchtigte Richard ist auch hier bei mir.
Einen wunderschönen Hallo, ja.
Und wir sprechen heute über ein wunderschönes, kleines, großes Filmchen, das schon echt oft gewünscht wurde. Also ich glaube, das ist echt einer der Filme, der am meisten gewünscht wurde von unseren Hörern. Die Truman Show.
Yeah.
Tobi.
Din, 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 din.
Kommt ein Außerirdischer.
Geht gleich voll los.
Ein offensichtlich fernsehsüchtiger, Reality-TV-süchtiger Außerirdischer kommt in seinem von RTL gesponserten Raumschiff auf die Erde. Wie würdest du ihm diesen Film vorstellen?
Also die Truman Show ist ein US-amerikanischer Spielfilm, in dem es um Truman Burbank geht, gespielt von Jim Carrey, der unfreiwillig sein ganzes Leben als Star einer Reality-Show verbringt. Also die ganze Welt schaut ihm dabei bei seinem Leben zu und er ist der Einzige, der nicht weiß, dass das Ganze gefaked ist. Und die Handlung des Films beschreibt halt eben seinen Ausbruch praktisch aus diesem unfreiwilligen Mediengefängnis.
Mhm. Ja, soweit so fantastisch.
Tatsächlich, ja, ne, das macht jetzt schon Bock, der Film.
Ja, auf jeden Fall.
Die Handlung ist schon geil.
Schlecht erklärt die Geschichte des erwachsenen Teenagers Truman Burbank, der als einziger von sich behaupten kann, ja, so bin ich.
Ja, so, Papa, was ist das für ein Film? Ja, Hans, da ist halt jemand in einer TV-Show gefangen, die sein Leben ist und möchte aus der ausbrechen. Das ist doch geil,
also,
Alter.
Also Big Brother?
Also ich lese schon, wir reden ja nachher noch darüber, ich lese aus unseren Augen und unseren Antworten jetzt schon, dass wir den echt einigermaßen geil finden alle.
Aber, einigermaßen trifft's nicht mal.
Aber was sagen die Kritiker dem Film, Richard?
Kritiker waren und sind vom Film einfach nur begeistert. Also er war ein Boxoffice-Hit, also ist auch beim Publikum super gut angekommen, hatte ein Budget von 60 Millionen, eingespielt dann 264 Millionen. Also die Leute hatten richtig, richtig Bock darauf.
Und das Ende der fucking 90er,
ja,
ne?
Ja, Mann, er hat eine Rotten Tomatoes-Wertung von 94%. Also Kritiker als auch Zuschauer finden den einfach nur geil. IMDb-Wertung 8,2, grassiert auch unter den und einer der Top-Filme auf IMDb. Und Filmstart, eine sehr renommierte, schöne Seite, schrieb zum Beispiel auch über The Truman Show: Es ist ein anspruchsvoller Film, erregt zum Nachdenken an, wirkt aber nicht verquasst oder moralisch überladen.
Verquasst? Hm?
Kino für den Kopf, aber nicht ausschließlich fürs Programmkino, sondern auch für die großen Seele. Er kommt beim Mainstream-Publikum ebenso an wie beim anspruchsvollen Besucher.
Also ohne Scheiß, das ist genau das Gefühl, was ich jedes Mal habe, wenn ich die Truman Show gucke.
Ja.
So, der ist eigentlich thematisch viel zu schwer fürs Mainstream-Kino. Aber gerade mit Jim Carrey als Protagonisten haben sie es hinbekommen, dass der Film erstmal oberflächlich wirkt wie leichte Kost. Mhm. Aber es ist halt überhaupt nicht ist, wenn man anfängt, drüber nachzudenken.
Mhm. Beschrieben wird er im Lexikon des internationalen Films zum Beispiel als Satire und Nachdenklichkeit treffen sich in Peter Weirs Film vor dem Hintergrund einer gigantischen lebensechten Fernsehkulisse und der Zuschauer wird zum Voyeur bei Trumans allmählicher Entdeckung einer alternativen Realität. Brillant inszeniert und gespielt, nimmt der Film Medienmanipulation, Konformismus und Kommerzialisierung aufs Korn, scheut aber auch vor existenziellen Fragestellungen nicht zurück. Also, kurz gesagt, das Ding ist eine Bombe. Also wer da reingeht, jeder hat eine Meinung zu Truman Show und meistens vom Film eine positive, aber auch wirklich, die Leute gehen da raus und reden darüber. Mhm. Und das ist das, was, würde ich sagen, fast einen perfekten Film ausmacht.
Ja, ich glaube auch, dass wir heute viel über so Philosophie und sowas quaken.
Ja.
Und da
ja.
kann man echt geilen Scheiß labern über den Film. Ne, der Regisseur ist Peter Weir. Was hat der noch so gemacht?
Australia. Der hat haufenweise geilen Shit gemacht.
Behauptet er und zückt erst dann seine Notizen.
Ja, ey, Richard, sorry, Richard, aber das ist so prätentiös,
das war richtig,
dass du dich jetzt
grade,
hier hinstellst. Ja. Oh, der hat hoffenweise geilen Scheiß gemacht, muss man doch kennen, und zieht dann sein Handy raus.
Nee, ich hatte es heute noch geguckt und war total erstaunt über seine Filmografie, weil ich ihn selber gar nicht so auf dem Plan hatte, also, aber der hat geilen Shit gemacht. Das stelle ich so in den Raum, jetzt beweist mir das Gegenteil. So.
Also manchmal muss man ja auch Mut dazu haben, zu sagen, keine Ahnung, wer das ist. Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wer das ist.
Master and Commander hat er zum Beispiel gemacht.
Ja,
den fand ich scheiße.
Ich fand den geil. Ja. Fandst du ihn echt? Fandst du ihn scheiße? Ja,
scheiße ist ein bisschen übertrieben. Ich habe den aber auch nie wirklich mit Verstand geguckt. Ich habe den irgendwann mal gesehen. Ich glaube, nee, nicht im Kino, irgendwann im Fernsehen, Free-TV, scheiße. Und ich glaube, ich habe währenddessen ein Buch gelesen oder so.
Mhm. Club der Toten Dichter geht zum Beispiel auch auf sein Konto.
Oh, okay.
Ach so.
Das ist tatsächlich ein
Ach
geiler
so.
Film,
ja. Ach so. Ja, liebe, also ich glaube, die älteren Hörer haben den bestimmt alle schon gesehen, Truman Show. Wie sieht's denn aus bei den jüngeren Hörern? Mal an alle Hörer da draußen. Wer hat den Film gesehen?
Echt?
Hand
so,
hoch?
So wenige?
Ja. Wer? Für wen ist das alles ganz neu? Mal Hand heben.
Stinkefinger bitte unten lassen, danke.
Krass, hätte ich nicht gedacht. Ja, lasst uns doch direkt mal in den Film reinsteigen. Ey, diese ganze Handlungszusammenfassung, die ist heute eher knapp, damit wir mehr Zeit über anderes haben. Und die ist auch gar nicht so stringent chronologisch, sondern eher so ein bisschen thematisch, wie es gerade passt. Also, wir befinden uns hier in dem Film in der Stadt Sea Haven. Und das muss man sich mal einbauen. Das ist eine komplette Kleinstadt mit Umland in einer Kuppel drin, in einem Gebäude drin. Das ist ein gigantisches Fernsehstudio, eine komplette Stadt als Fernsehstudio.
Auf den Hollywood Hills, ja, über dem Hollywood-Zeichen.
Ja. Also beziehungsweise dahinter, ja. Aber so, also nicht nur die Stadt, ne, das ist ja inklusive Wald und vor allem inklusive Strand und ein ganzes Stück mehr.
Ja.
Also es gibt ja eine Einstellung, wie man das Modell sieht, also da sind wir in der Regie oben in dem Mond, und da gibt es so eine Kamerafahrt über das Modell von Sea Haven, also wie das Ding halt in Miniaturausgabe aussieht. Und dann sieht man, dass also gefühlt mindestens die Hälfte dieses Studios mehr sind. Also es ist total abgefahren, wie surreal riesig dieses Ding ist.
In dem Film heißt es, dieses Studio wäre neben der chinesischen Mauer das einzige Gebäude, das man vom Weltraum aus sehen kann. Es ist übrigens Bullshit, dass man die chinesische Mauer sehen kann. Die ist an der breitesten Stelle 10 Meter lang breit. Also die ist ewig lang, aber halt an der breitesten Stelle nur 10 Meter breit. 10 Meter breit siehst du nicht aus dem Weltall.
Aber da gibt's im Film diese geile CGI-Kranfahrt raus aus der Kuppel ins Weltall halt irgendwie rein, wo du die sehen kannst. Die muss massiv groß sein. Aber das sagen sie auch im Film selber, dass die Sendung mit dem Studio zusammen die Einnahmen eines kleinen Landes erwirtschaftet, aber selber der Regisseur Christoph ja dann noch meint, dabei vergisst man, dass wir die Einwohnerzahl eines kleinen Landes brauchen, um sie zu inszenieren.
Um es herzustellen, genau. Ja, und hier lebt der Versicherungsvertreter Truman Burbank, also der Jim Carrey. Und das Ganze ist so eine idyllische Kleinstadt im Stil der 50er Jahre. Also so wie Fallout, nur ohne Atompilz. Und
Sea Haven mit Fallout zu vergleichen ist aber
richtig geil. Über 5000 Kameras, wird ja in dem Film gesagt, beobachten dort das Geschehen. Also praktisch an jeder Ecke dort muss eine Kamera sein. Teilweise tragen die Leute ja auch Kameras so an der Kleidung, so in Knöpfen.
Ja, das gibt es ja diese, wo er sagt so, Knopfkamera 3. Und dann sieht man so einmal diese, von dem Vater, diese Knopfkamera.
Hast du Trumans Ring mal gesehen? Mit diesem riesigen schwarzen Stein drin, das ist offensichtlich auch eine Kamera. Also ist total geil. Ja. Oder halt in den Spiegeln, in Uhren, in seinem Autoradio. Ja. Sein Nachbar trägt jeden Morgen eine riesige grüne Mülltonne raus, wo zufällig so ein kameragroßes Loch halt irgendwie ist. Mhm. Also die ganze Stadt ist vollkommen verwanzt für ihn.
Ja. als Stilmittel sieht man das Bild ja auch ganz oft durch so einen, durch so eine runde Öffnung.
Mhm.
So, um den Zuschauer nochmal dran zu erinnern, das sehen wir gerade durch eine versteckte Kamera.
Ja, auch natürlich richtig geil inszeniert. Klassiker 90er, womit früher Skater-Videos gedreht wurden mit so einem Fisheye. Also, dass die Welt drumherum sich so krass wegbiegt, weil kleine Kameras, damit die viel einfangen, die haben immer einen sehr, sehr großen Weitwinkel drin.
Also, das kennen wir heute von GoPros. Also, die kennt ja jeder.
Ja, genau. Ja. Zum Beispiel.
Da gibt es übrigens einen ganz schönen Filmfehler, dass ja noch gesagt wird, dass der Strand die einzige nicht über, also in der Vergangenheit innerhalb dieser Geschichte, der Strand die einzige nicht überwachte Stelle ist, deswegen er da mit seiner kurzen Romanze da verschwindet und dass man halt nur eine, dass es da wohl irgendwie eine Kamera gibt auf so einer Sanddüne und von da aus kann man nicht so wirklich was sehen. So weit, so logisch. Aber die Geschichte mit dem Kuss sehen wir nachher nochmal in einem Zusammenschnitt innerhalb des Films. Und dann denkst du, okay, uns wurde extra gesagt, es gibt nur eine Kamera und die sieht nichts, aber es gibt einen Zusammenschnitt aus Nahaufnahmen. Also da haben sie ein bisschen gepennt.
Es ist in dem Film nicht immer hundertprozentig klar, ob wir das, was wir gerade sehen, aus Sicht der Kameras sehen oder aus Sicht vom Erzähler, also von wir als allwissender Erzähler. Aber
in dem Fall schon, weil wir sehen ja in einem Fernsehen einen Zusammenschnitt dieser Szene.
Richtig, ja. Stimmt. Ja,
also da haben sie echt gepennt oder halt einfach versendet sich.
Ich muss ganz genau versendet. Ich muss auch sagen, das ist wie die Welt bei John Wick zum Beispiel. Das akzeptiere ich einfach.
Ja,
so,
ja
du so merkst beim ersten John Wick, du hast keine Ahnung, wo diese Münzen herkommen, was das für eine Gesellschaft ist, in der er sich bewegt und so. Scheißegal, ich akzeptiere das.
Das ist mir heute irgendwann aufgefallen, ich habe den heute Mittag nochmal geschaut. Mir ist es halt aufgefallen, dass es irgendwie keinen Sinn ergibt, aber ganz ehrlich, das ist so ein kleiner Stolperstein an der Stelle. Also es gibt hier und da, ist es ein bisschen konstruiert, das Ganze. Also der Film ist jetzt nicht perfekt, wie auch, es ist kein Film, aber ich sag mal, im Großen und Ganzen sind diese Nuancen, die so ein bisschen schiefgelaufen sind, auch völlig irrelevant.
Ja.
Ich wollte hauptsächlich erzählen, dass mir das aufgefallen
ist. Ist nichts, was stört beim Gucken. Ja. Und finanziert wird die ganze Show hauptsächlich von Produktplatzierungen, heißt das auch in dem Film.
Mhm. Ein Grund, der auch den Stil des Filmes zum Beispiel ausmacht. Wenn man darauf achtet, der Film ist komplett in jeder Szene immer perfekt ausgeleuchtet. Aus dem Grund, weil sie gesagt haben, weil sie sagen es im Film auch, dass alles aus der Stadt, aus Sea Haven, die Garderobe, die Häuser, alles kann gekauft werden. Ja. Und deswegen ist alles perfekt auf Werbung ausgeleuchtet, immer.
Ja, der Truman-Katalog und die Truman-Hotline, die rund um die Uhr besetzt ist.
Das ist so geil. Auch diese beiden komischen Zwillinge, die ihn halt immer so jeden Morgen einmal gegen so eine Wand drücken, wo dann eine andere Werbung hängt.
Oder sein bester Freund Marlon, der so mega auffällig ein Bier so genüsslich in die Kamera hält. Oh, das ist ein Bier.
Ja, oder auch seine Frau, weißt du, irgendwie so.
Würfel und Raspelschäden mit nur einem Gerät, er ist spülmaschinenfest. Wow, ist ja super.
Du reparierst den Rasenmäher, komm, wir schmeißen ihn weg und kaufen einfach einen neuen so und so Rasenmäher.
Ich fand auch viel zu geil, wenn sie dann den Ausschnitt zeigen, wenn du dich dann wieder in der richtigen Welt befindest. Und wie sie dann einfach nur total geil so einen Mitschnitt machen, wie er da sitzt und abends noch einen Kakao trinkt und dann Truman trinkt Mokoko. Auf den feinsten Bohnen des Nicaragua.
Das ist so.
Truman trinkt Mokoko.
Das ist so eklig, ne?
Also falls es Mokoko gibt, bitte meldet euch bei uns. Wir machen gerne Werbung. Einfach nur, weil ich das Wort Mokoko so gerne sage.
Ich finde das so geil. Das ist so ekelhaft, wie diese Product-Placement-Geschichte inszeniert wird. Also das ist ja wirklich schon... Da wir als Zuschauer wissen, dass es Product Placement ist und der arme Dude es nicht weiß.
Ja.
Also der lebt in einem gigantischen Werbespot, ohne es zu wissen.
Ja.
Und der Film geht so geil zynisch damit um, mit diesem Thema, ne, dass seine Frau auch, also die ist, glaube ich, die schlimmste Werbeträgerin von allen, logischerweise, weil es seine Frau ist. Also die hat so den stärksten, ich sag mal, Werbeanziehungskraft.
Ja, na, blöde gesagt,
weil die einfach immer da ist.
Ja, vor allem ist das eine Frau, die Sachen bewirbt und nächste Woche siehst du es halt bei Truman, also dass das auch Männer benutzen dann offensichtlich. Also die höchstmögliche werberelevante Gruppe, die du damit triffst. Paare, Familien, Vororte und Frauen halt.
Und das halt eben angehängt an eine Protagonistin, die immer da ist, ne? Die immer im Bild ist, die seine fucking Frau ist. Also wahrscheinlich auch, das erfahren wir jetzt aus dem Film nicht so genau, aber da draußen als einer der heißesten Acts so gilt, ne? Weil ich meine, Truman ist definitiv der bekannteste Mensch auf diesem Planeten innerhalb dieser Welt und das ist seine Frau. So, das ist die Nummer zwei. So, ne? Das ist gigantisch, diese Rolle. Genau wie der Marlon halt eben.
Millionen Menschen gucken zu bei diesem Spektakel und bisher wirkte das alles noch irgendwie süß und nett. So, aber innerhalb des Films gibt's ja immer so kleine, so ganz kurze Doku-Passagen, wo uns als Zuschauer auch nochmal erklärt wird, in so einer Art Rückblende, wie dieses ganze Phänomen losging, Truman. Als Kind wurde er schon ausgewählt, weil er zufällig an genau dem Tag geboren wurde, wo die Sendung losging.
Ja, genau. Ja. Ja, sein Casting hat das Timing entschieden. Ja,
bei, seiner
und
Geburt,
er ein Waisenkind ist.
Bei seiner Geburt ja, waren 1,5. Über 1 Milliarde Menschen, hieß es im Film, glaube ich.
1,7 Milliarden.
Über 1,7 Milliarden Menschen haben seine Geburt gesehen. Und jetzt ist er ungefähr 30 in dem Film. Ich glaube, 29 ist er in der Story. Millionen gucken ihm zu und sein komplettes Leben ist durchinszeniert. Alles, was wir sehen, ist geplant, geskriptet, also alles, was von außen auf ihn zukommt. Alle um ihn herum sind Schauspieler und Angestellte dieses TV-Studios.
Ja. Was teilweise die vor allen Dingen auch direkt vom Regisseur des Studios auch noch phasenweise ihre Sätze in den Mund gelegt kriegen. Also wirklich absolute, hundertprozentige, totale Kontrolle.
Ja. Und was teilweise, also da sprechen wir bestimmt nachher nochmal im Detail drüber, aber jetzt nochmal kurz so als anderes, was teilweise echt perverse Formen annimmt. Ne? Mhm. Jetzt mal seine Frau außen vor, das würde ich, glaube ich, gerne später nochmal ein bisschen diskutieren, was seine Frau angeht. Aber ich finde den Marlon zum Beispiel, seinen besten Kumpel, viel schlimmer, weil die seit, also das sagt er ja, seit sie 7 sind die beste Freunde. Das heißt, die haben das irgendwie geschafft, dieser Christopher wahrscheinlich sogar persönlich, es geschafft, einen 7-Jährigen bis zum 30. Lebensjahr so zu trimmen, dass der immer noch nur Schauspieler ist. Mhm. Na, also erzähl doch mal einen 7-Jährigen, dein bester Freund ist dein Arbeitskollege und der weiß das nicht.
Ja.
Also einen 7-Jährigen, der muss ja mit dem, den kannst du ja nicht auswechseln, den Typen. Also der muss wirklich die letzten 22 Jahre neben dem aufgewachsen sein, in dem Wissen, das ist nur mein Arbeitskollege, mehr nicht.
Vor allem überlegt.
Also wie machst du das? Also, vor allem auch einem Pubertierenden, 16-Jährigen.
Ja, ich wollte gerade sagen, ein Pubertierender, der auch ein gewisses, naja, der einfach ein Gewissen halt auch entwickelt und zwischen richtig und falsch unterscheiden kann, dass da halt nichts irgendwie raus, also dass der 30 werden konnte, ohne da was in irgendeiner Art und Weise halt in Frage zu stellen.
Ja, und vor allem auch immer noch so hörig zu sein, ne? Also ja, das ist ja nachher der, der den dann sucht, als Truman dann geflohen ist und du siehst halt ganz offensichtlich, Truman interessiert den Scheiß. So, das ist.
Nee, aber das ist leider nicht im Film gelandet. Aber es, es gibt eine Szene auf der DVD, die es leider nicht im Film geschafft hat. Und zwar, wenn Truman ausbüxt und sie ihn anfangen zu suchen. Marlon findet ihn und lässt ihn aber ziehen.
Das ist aber schade, dass das nicht im Film gelandet ist.
Ja, das finde ich nämlich auch richtig schade. Marlon findet ihn, die gucken sich auch an und Marlon hat sogar noch das Funkgerät und sagt, nein, hier ist er nicht. Und lässt ihn
krass ab. Weil im fertigen Film, da bricht der Marlon ja sein bester Freund nicht aus, sondern er spielt bis zum Schluss seine Rolle. Mhm, ja. Ey, du, das ist so sick, Alter. Weil diese Schauspieler im engeren Kreis von Truman, die müssen ja auch 24/7, die müssen ja immer gegenwärtig, die arbeiten ja im Prinzip 24 Stunden am Tag. Also die Frau von Truman und der Marlon, das müssen.
Und die Mutter.
Also die müssen zur absoluten A-Riege der bestbezahlten Schauspieler auf der ganzen Welt gehören.
Nein, Alexander, die haben ja kein Privatleben, das sagen sie auch im Interview. Mein Leben ist die Truman Show, sagt ja von seiner Frau, die sagt das ja auch noch. Ja.
Ich denk mal, dass das nicht nur die bestbezahlten Schauspieler sein werden, sondern wahrscheinlich einer der bestbezahlten Menschen überhaupt.
Ja.
Weil dieses Ding, also wenn er sagt, die haben ihren Umsatz von einem kleinen Land, ey, das wird die mächtigste Firma überhaupt sein.
Ja.
Also das ist Amazon, Google und Apple in einem. Also in diesem Worldbuilding, was wir da haben.
Ja. Mir ist auch heute, gestern beim Gucken auch erstmal aufgefallen, ich habe es dann auch als Trivia nochmal nachgelesen, dass alle seine Bezugspersonen in dieser Welt haben die Namen von Schauspielern. Sein bester Freund heißt Marlon, seine Frau heißt Meryl.
Stimmt.
Und dann irgendwelche anderen noch, die heißen alle nach großen Schauspielern.
Marlon Brando, Meryl Streep.
Ja. Das ist ja witzig.
Ja. Und was ich auch zum Beispiel ziemlich krass fand, das ist mir auch beim Gucken erst aufgefallen, weil der Gedanke kam mir beim Schauen auch, weil es gibt eine Szene, da guckt sich Truman mit Marlon zusammen einen Sonnenuntergang an. Mhm. Und er sagt noch so schön, guck dir das an, einen feinen Pinselstrich hat er im Original, sagt er, look at the sunset, it's perfect. Und Truman sagt darauf nichts, wo er erstmal feststellt, stimmt, der hat ja noch nie einen echten Sonnenuntergang gesehen wahrscheinlich. Und das Geile ist, er frisst an einer Stelle, sieht man es einfach nur auf dem Tisch stehen, der ist, weil er eben in diesem Studio ja gefangen ist, richtig heftige Vitamin-D-Tabletten, ne? Für Menschen, die zu wenig Sonnenlicht abkriegen. Ja, weil das Licht kommt von Scheinwerfern.
Wo sieht man das?
Du siehst ihn einmal Tabletten schlucken, ja.
Oder beziehungsweise, da steht. Die stehen auf dem Küchentisch, da stehen Vitamin D, so tausender Tabletten oder irgendwas.
Das ist
also
mir
irgendwie nicht richtig,
aufgefallen.
Richtig heftiges Zeug. Ja, weil Truman ja nie, der Sieg kriegt da keine Sonne ab.
Ja, das finde ich auch so krass, dass es in dieser Kuppel auch ein Wetterkontroll- oder Simulationssystem gibt. Da wird Wetter simuliert. Und auch der Sonnenaufgang zum Beispiel am Schluss des Films.
Das sieht voll geil aus.
Am Schluss des Films, wo sie Truman suchen, da springen wir jetzt da kurz, aber da geht innerhalb von Sekunden die Sonne auf, weil die Licht brauchen. Und dann aktivieren die einfach den Sonnenaufgang und dann geht die Sonne nach oben.
Ja. Das sieht aber auch voll geil aus.
Also ja. mit so einem richtig krassen Geräusch, als würdest du halt 1000 Scheinwerfer auf einmal anmachen. So klack, 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 klack. Das richtig hörst, wie die alle angehen. Aber gut, so viel zum Worldbuilding. Wir wissen auf jeden Fall, er ist in der perfekten Welt gefangen.
Ja, und alles um ihn rum ist inszeniert. Und das... Also das krasseste und perverseste Beispiel dafür gibt's im Prinzip ja schon im ersten Drittel des Films. Er verliebt sich da in die Lauren,
Sylvia.
Ja, ich weiß den Namen der Schauspielerin nicht. Sie hat Hank Moodys Frau in Californication gespielt. Ja. Heimlich bin ich verliebt ein bisschen in sie. Und sie, die Lauren, in die beiden verlieben...
Natasha McElhone.
Die beiden verlieben sich ineinander, es ist Liebe auf den ersten Blick. Das Studio hat aber bereits eine Beziehung zu Meryl eingefädelt, also zu seiner späteren Frau. Und weil Lauren nicht in diesen Plan passt, in dieses Skript passt, wird sie im Prinzip ja tatsächlich gewaltsam aus dem Studio versucht zu entfernen.
Ja. Mhm. Vor allem, also das ist ja noch ganz schön inszeniert, dass Truman mit Marlon da steht, irgendwie so in ihrer Orchester, Schulorchester-Uniform und er halt nur Augen für die Sylvia hat und dann so richtig plump seine eigentliche Frau dann, die Meryl, irgendwie so auf ihn drauffällt, so diese typische süße Liebesgeschichte, ich bin auf ihn draufgefallen und zack, haben wir uns verliebt, dass sie versucht haben, das so zu inszenieren, dass aber überhaupt nicht geklappt hat, weil er nur die Augen für die andere, also für die Sylvia halt eben hat und aber die
Lauren.
Geschichte
Lauren. Die Figur Lauren.
Genau, ja. Ja, Sylvia heißt die Sylvia, Schauspielerin dann.
Genau.
Ja. Dass sie das so auf Krampf so versucht haben, romantisch zu machen, was aber nicht geklappt hat, in dem Moment, dann aber Lauren halt eben entfernt wird und das dann doch irgendwie funktioniert. Und die Story von den beiden dann doch so süß, wie habt ihr euch kennengelernt? Ja, ich bin auf ihn draufgefallen.
Das ist dieses How I Met Your Mother-Ding, ne? Das
genau.
Am Ende der Mutter, ich hab's auch, How I Met Your Mother nach der letzten Staffel ist nicht, wie habe ich eure Mutter getroffen, sondern so How I Met My Second Choice, ne?
Ja. Und du verstehst als Zuschauer halt sofort so, das geht so weit, dass er nur denjenigen oder diejenige lieben darf, die vom Drehbuch dazu auserkoren wurde.
Mhm.
Ja.
Oder die kontrolliert werden kann. Obwohl, zum Ende hin versuchen sie ja so...
Das wäre noch vertraglich.
Ach cool, stimmt. Nee, hast
was meinst du, was die wurde gecastet?
Du hast ja vollkommen recht. Es gibt auch diese Szene mit dem Interview von dem Christoph dann, wo er sagt, in den nächsten Tagen, Meryl wird ihn verlassen und es wird eine neue Arbeitskollegin vorgestellt.
Ja, die teasen das den Zuschauern ja schon an. Ja. Die teasen, das ist doch pervers, Mann. Die teasen ein paar Tage vorher den Zuschauern schon an, dass Truman verlassen wird und dass er eine neue Frau in den nächsten Tagen kennenlernen wird.
Und dass sie ein Kind kriegen werden.
Ja, dass er eine Live-Empfängnis stattfindet. Das ist sowieso, da gibt's das habe ich auch gelesen, dass in Ethikstudiengängen diese Konstellation von dem Regisseur, von Truman und seine Frau Meryl, dass das unter Ethikaspekten wohl im Studium ganz, ganz richtig ein Lehrbeispiel ist in manchen Kursen, weil es da um aktive Prostitution geht im Prinzip halt auch, weil die ist nun mal, die sind verheiratet, so die Frau ist eigentlich Schauspielerin, also das wird halt dann diskutiert, inwiefern das halt noch vertretbar ist, solche Sachen.
Also das ist der Punkt, von dem ich vorhin sprach, dass wir da eventuell später drüber sprechen, dann sprechen wir da jetzt drüber. Ich finde diesen Punkt mit der Frau und dann eben auch seine dann ja nicht stattfindende zukünftige Frau, finde ich total interessant, weil das ist ja nicht nur so, dass die jetzt, okay, so, du bist jetzt ein One-Night-Stand, so, dann kriegst du jetzt 50.000 extra, dafür hüpfst du mit dem bekanntesten Typen der Welt irgendwie ins Bett. So, da gibt's eine Menge Gründe für, um da junge Schauspielerinnen, und ich will jetzt niemanden diffamieren, aber ihr wisst, was ich meine, ne?
Oder auch Schauspieler.
So geil, also wenn er eine Frau wäre, dann halt eben Schauspieler. Er ist ja völlig irrelevant.
So geil, das ist wie so ein Panda im chinesischen Zoo, weißt du? Weil Panda sind ja auch wählerisch, was ihre Partner angeht, und das hatten wir doch auch, dass denen dann, dem einzigen männlichen Panda irgendwie dann weibliches Gegenstück in Zoo gelegt wurde und der absolut kein Interesse an der hatte.
Ja. Nee, aber weißt du, dann da findet sich mit Sicherheit jemand so für einmal ins Bett gehen. So geschenkt, ne? Da reden wir dann im Prinzip von Prostitution. Oder von einem Pornodreh, wenn du so willst. Das ist ja eher dann die Richtung, was auch irgendwo Prostitution ist.
Die werden ja, das sagen sie ja auch noch, immer wenn was passiert, dann dreht die Kamera weg oder der Wind
also rein. Prostitution jetzt nicht im Sinne von, dass das Pornografie nicht im Sinne von, dass es abgefilmt wird, also keine Grafie, wenn du so willst, aber du pennst ja trotzdem mit jemandem für die Quote. So, ne, ob man das jetzt sieht oder nicht. Das ist ja das eine. Das andere ist mit dem verheiratet zu sein.
Ja, Mann.
Ne? Also die teilt sich ihr komplettes Leben, ihr erwachsenes Leben mit ihrem Schauspielkollegen, der nicht weiß, dass er ein Schauspieler ist,
buchstäblich mit ihrer Arbeit verheiratet.
Es ist nicht nur so, dass der Freier nicht weiß, dass die Nutte eine Nutte ist und dass es einen Zuhälter gibt. Dem Freier ist nach 30 Jahren noch nicht bewusst, dass die Nutte eine Nutte ist und dass es den Zuhälter gibt.
Ja, und also die Frage ist jetzt, ist sie dadurch eine Prostituierte? Keine Ahnung. Also ich finde es schwierig zu sagen, weil sie ist ja nicht eingestellt, um mit ihm Sex zu haben. Das Sex haben ist halt eine Begleiterscheinung ihrer Anstellung. Wisst ihr, was ich meine?
Den Arbeitsvertrag will ich mal sehen, ey.
Ich auch. Also wirklich, also das würde mich interessieren. Wie kriegen die das ethisch gerechtfertigt, jemanden anzustellen für, du bist jetzt deine Frau, du bist die zweite Hauptrolle, du bist super wichtig, du bist immer da, aber wenn die Kamera wegschwenkt, hast du zum Bumsen. Ja. So, ne? Also ich finde das schwierig.
Am Ende,
das wird auch, ehrlich gesagt, das wird ja auch nicht ganz, also das ist jetzt Annahme von uns, weil es wird nicht geklärt, ob Truman noch Jungfrau ist oder nicht. Ich persönlich gehe mal davon aus, er ist es nicht.
Ich auch nicht, wenn die eine Live-Empfängnis bald zeigen wollen.
Wir wissen das aus der Show. In der Show sagen die, immer wenn gefickt wird, schwenkt die Kamera weg oder irgendwas genau. Steht
ja, das,
vor der
Kamera. Aber streng genommen
wissen wir nicht, dass die Vögel.
Ganz genau, weil wenn die Kamera wegschwenkt, dann ist im Prinzip der Rest halt auch deiner Fantasie überlassen. Und wenn
vielleicht haben die dem völlig anderes Bild von Sex eingeredet, dass Bauchnabelstreicheln Sex ist. Aber dann würde es schwierig werden, die Empfängnis der zweiten. Ja, also wirklich, das würde funktionieren.
Find ich halt auch, da hat Tobi vorgemacht. Aber auf der anderen Seite gibt es halt auch Leute, die, wenn du im Leben so, ich sag mal, zurückgehalten und gebrochen halt auch wirst wie ein Truman, dann akzeptierst du, also wenn du dann auch zum Beispiel deine wahre Liebe, die Lauren dann halt auch nicht kriegst oder nicht finden darfst, dass dann aber auch solche Sachen von ihm halt auch akzeptiert werden, so diese Willensbrecherei, dass er gar nicht das hinterfragt, dass Meryl vielleicht gar keinen Sex möchte oder so.
Also Zitat von Christopher, wir akzeptieren die Realität der Welt, die uns geboten wird.
Dann haben sie es aber schlampig gemacht. Da hätten sie aber an anderer Stelle, da hätten sie ihm keine Angst einreden brauchen, sondern hätten ihm gesagt, dann streich die Szene mit dem Erdkundeunterricht, wo er sagt, er möchte Entdecker werden wie der große Magellan.
Das kannst du ja nicht schreiben, weil er hat das von sich aus ja gesagt. Er ist ja nicht geskriptet, ne? Also die mussten darauf reagieren.
Trotzdem
hat er Entdeckergeist entwickelt.
Aber die haben doch wohl die Hoheit über den Schulunterricht. Dann lass sowas raus. Dann sag einfach, es gibt nur noch Sea Haven, alles andere drumherum ist Ödland und da fressen dir die Zombies die Kuppe ab.
Truman hat...
Ja, oder?
Okay, warte, Fred will das Thema wechseln.
Nee, weil das ist wieder so eine Tobi-Richard-Diskussion, wo ich vergessen habe, was eigentlich eure Standpunkte waren und ihr euch so verrennt in Bandwurm setzen, dass ich gar nicht mehr weiß, wer eigentlich was... um was diskutiert ihr eigentlich gerade?
Nee, wir diskutieren gar nicht darum, wir spielen gerade weiter.
Ja, vor allem, wir haben gerade darüber diskutiert, wer die Entscheidungshoheit hat über Trumans Leben, ob er es zu teilen selber ist oder ob halt auch die Produzenten der Serie so schlampig gearbeitet haben, dass sie manche Probleme, die später aufkommen, eigentlich hätten schon eliminieren können.
Lass uns da mal drüber sprechen. Ich finde die Idee total
spannend. Das war überkompliziert ausgedrückt.
Nein,
jetzt lass mich das nochmal kurz für dich zusammenfassen, da du gerade offensichtlich weggehört hast. diese Nummer
wird abgeschaltet.
Also die Nummer mit dem Erdkundeunterricht, ne? Also Richards Prämisse jetzt gerade, und ich finde die sehr spannend, ist, dass er Erdkundeunterricht bekommen hat, hat dazu geführt, dass er gerne Entdecker werden wollte, deswegen mussten ihn den Vater töten, ihn posttraumatisch belasten und so weiter. So, was wäre, wenn die von Anfang an gesagt hätten, es gibt nur, nicht New Haven, das ist Borderlands.
Sea Haven, ja.
Also es gibt nur Sea Haven und alles andere ist, was weiß ich, kontaminiert oder es gibt einfach nichts anderes, ne? Ja, die Erde ist eine Scheibe.
Red mal langsamer, bitte.
Entschuldige, ich bin gerade on fire, ey. Also, dass wir im Prinzip erzählt hätten, die Erde ist eine Scheibe, es gibt nur Sea Haven. Warum haben die das nicht gemacht?
Das ist eine echt gute Frage, ja.
Oder hätten vielleicht, Spiel mit offenen Karten. Hätte ihm doch eingeredet, wenn du Christopher, hätte ihm doch gesagt, es gibt einen Gott, der könnte auch zu uns sprechen oder der macht den Himmel blau und die Wolken und alles und er hat eine Kuppel geschaffen, unter der wir leben können, weil außerhalb von der ist die Luft giftig. Irgendwie sowas.
Ja, so ein bisschen wie bei...
Springt mal bitte nicht wieder vom 100. zum 1000. Darüber können wir später bestimmt auch noch reden. Truman hat seit seiner Kindheit, das habt ihr gerade schon angedeutet, hat er den Wunsch, Entdecker zu werden. Ja. Also er hat in sich drin diesen Drang eigentlich schon drin, die Kuppel zu verlassen, die Welt zu erkunden. Und er hat das Ziel, nach Fidschi zu reisen. Das ist eine Insel im Pazifik. Also wirklich so komplett da, in der Nähe von Tom Hanks bei Castaway.
Wie er sagt, ne, von Amerika aus. Kein Ort ist weiter weg von zu Hause, weil sonst wärst du wieder auf dem Rückflug.
Das stimmt aber nicht.
Und er macht
Keine Ahnung,
als
also Satz so stimmt nicht, aber
als Kind macht er schon Anstalten, zu gehen. Und das TV-Studio macht da was Cleveres wie auch Perverses. Sie lassen sich immer wieder Sachen einfallen, um ihn auf der Insel zu behalten. So was Harmloses wie einen aggressiven Hund auf der Brücke zu platzieren, der halt bellt, damit er da nicht hingeht. Bis hin zu, du hast gerade gesagt, Tobi, sie haben den Tod seines Vaters gefaked, damit er eine Angst vor Wasser kriegt.
Das ist so krass.
Ja, also, wie krank ist das denn, Alter? Das ist Körperverletzung, Mann. Das könnte man vor Gericht bringen wegen Körperverletzung.
Ja, viel geiler fand ich, wenn er im Reisebüro ist und da ein Poster hängt mit einem Flugzeug, das vom Blitz getroffen wird, mit dem Spruch, das könnte auch Ihnen passieren.
Ja.
Bestes Reisebüro der Welt, ey.
Aber also diese Nummer mit dem Tod des Vaters ist wirklich maximal makaber, ne? Also
ja,
das,
übel.
Dass man mit Absicht eine posttraumatische Belastungsstörung auslöst und ihm ja dann auch noch Schuldgefühle einredet, weil das ganze Ding ja seine Idee war. Also es ist ja so inszeniert, dass Truman, dass sein Vater auf ihn hört, ja, von wegen, wir fahren jetzt noch weiter und dann töten sie ihn. Also wirklich ihn maximal brechen und an diesen Ort binden, weil er ihn, also nicht, weil der Ort so geil ist, sondern weil er ihn einfach nicht verlassen kann. Und das ist wirklich, also das ist pervers.
Was aber auch höchstgradig. Was aber auch bescheuert ist, weil, naja, es gibt mehrere Möglichkeiten, halt so eine Insel zu verlassen. Er versucht ja sogar zu fliegen auch an einem Punkt. Klar, ist halt die Frage dann, ob sie ihn da fliegen lassen, natürlich nicht. Aber andere Möglichkeiten. Also ich weiß nicht, ob, wenn du Schuldgefühle hast, dass du dafür verantwortlich bist, dass dein Vater bei einem Segelturn gestorben ist und du Angst vorm Wasser hast. Ich sag mal ganz ehrlich, wenn der Wille da ist, wirklich dann wegzugehen, dann findest du doch andere Wege als übers Wasser. Weil sie sagen ja explizit, dass er Angst vorm Wasser hatte.
Du unterschätzt die menschliche Angst. Du unterschätzt die brutale Irrationalität der menschlichen Angst, Mann. Wenn du echt Schiss vor sowas hast.
Und Punkt mit der Motivation, die hat er am Ende ja. Am Ende überwindet er seine Angst ja, weil er diese krasse Motivation hat. Die hat er aber vorher halt eben nicht. Das ist ja das, also das Zitat, was ich gerade vorgelesen habe hier. Wir akzeptieren die Realität der Welt, die uns dargeboten wird. Antwortet Christopher ja auf die Frage, wie sie es geschafft haben, ihn da zu behalten. Ja, also die haben ja im Prinzip ihn nicht dazu gezwungen, da zu bleiben, sondern die haben eine Welt erschaffen, die er so akzeptiert und gar nicht verlassen will. Und diese Belastung oder Belastungsstörung ist stark genug, um die kleine Motivation, die er hat, nämlich ich würde gerne mal hier der Lauren hinterherreisen auf Fidschi, ist einfach nicht mächtig genug, um die Angst zu überwinden. Also das ist eigentlich relativ simpel.
Naja, doch, am Ende wird es ja weil das ist ja sein Indikator.
Aber am Ende geht es ja nicht um Lauren. Am Ende geht es ja darum, dass er da weg will, weil er gecheckt hat, hier stimmt was nicht.
Ach so, aber erstmal seine Welt, seine absolut heile Welt wird ja dadurch zunichte gemacht, dadurch, dass er einen neuen Impuls bekommt. Also sie haben ja, dadurch, dass sie ihm ja dieses Kleinbürgerleben so perfekt vorgespielt haben mit der, ich sag jetzt mal, perfekten Frau und dem perfekten Freund und diese perfekte kleine Gegend, in der er sich da aufhält, dass das einfach nicht mehr ausreicht. Und zwar in dem Moment, eigentlich, wo er selber realisiert auch, dass er seit Jahren dieser Lauren hinterherhängt. Was ja seinen eigentlichen Wunsch, dort auszubrechen, ja erst wieder verstärkt, weil sonst wäre er nicht 30 Jahre da geblieben. Und Christopher sagt ja auch selber, er könnte, wenn er wollte, wenn seine Versuche nicht so halbherzig wären.
Ja, genau. Ja.
Und alle um ihn rum reden ihm ständig ein, dass er doch bitte hier bleiben soll, dass Sea Haven doch das Beste überhaupt ist. Dann gibt es halt auch so eine Zeitung, wo drauf steht, dass Sea Haven wieder zum besten Ort der Welt gewählt wurde.
Absolute Propaganda, oder? Ja. Und das ist richtig Propaganda, was sie da betreiben.
Alle um ihn rum, inklusive seiner Frau und seines besten Freundes Marlon, manipulieren ihn bewusst jahrelang. Sein Freund redet ihm ja auch immer zu, ey, bleib doch hier, wo willst du denn hin, hier ist es doch am schönsten.
Und verfängt ihn auch immer wieder in Erinnerungen an diesen Ort. Weißt noch, als wir das und das gemacht haben. So immer schön zentriert auf diesen Ort, damit Truman einfach, ja, er hat Fernweh, aber das Fernweh ist einfach nicht stark genug, um diesen psychischen Gefängnis, in dem er sich ja befindet, das ist im Prinzip ja kein physisches Gefängnis, zu entfliehen.
Ja, und seine Frau setzt ihn dazu auch noch benutzt ja auch emotionale Erpressung.
Ja.
So, ich will hier raus, ich will die Welt sehen, was entdecken. Ich dachte, wir wollten ein Baby. Ist das nicht Abenteuer genug?
Ja. Also sie benutzt, ich muss deine Mutter anrufen, sie macht sich bestimmt schon Sorgen.
Genau, ja. Also was du heute deiner Mutter erzählt hast, ja, sie ist völlig außer sich. Und dann, nein, er konnte ihr nicht hinterherreisen. Das hat das Studio auch inszeniert, denn seine Mutter wurde krank und er musste zu Hause bleiben.
Ja, also
er wird
fies.
Hammerhart emotional auch unter Druck gesetzt.
Fies, ja. fies. Ja, und jetzt kommt der Störer, jetzt kommt der Impuls. Es fliegt ein unbekanntes Objekt vom Himmel und es trifft ihn fast. Das ballert ihm fast auf die Fresse. Eine Kamera, ein Scheinwerfer.
Ein Scheinwerfer.
Ein Scheinwerfer ist aus dem Himmel gefallen, also der Himmel ist ja die Studiodecke, ist neben ihm auf der Straße gelandet und da fängt, das ist der erste von vielen Dingen, die erste von vielen Pannen, die da auftreten, die ihn in diese Gedankenkaskade reinbringen, irgendwas stimmt nicht. In den folgenden Tagen ereignen sich immer wieder Missgeschicke und Unfälle auf Seiten der Produktion. Zum Beispiel will er einen Fahrstuhl in einem Gebäude betreten, in das er sonst nicht reingeht. Mhm. Und da sieht er plötzlich Kulissen. Also sieht plötzlich, wie da Leute an einem Catering rumhängen in einer Fahrstuhltür. Oder wo er am Strand sitzt und traurig ist und es fängt an zu regnen. Es fängt aber nur innerhalb von so Radius 1 Meter, da wo er sitzt, an zu regnen.
Und verfolgt ihn sogar.
Ja, und der Regen verfolgt ihn sogar.
Das ist richtig Slapstick, ja.
Und da wird er halt echt misstrauisch.
Da würde ich auch misstrauisch werden.
Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, wenn man den Film, weil man sieht ja dann auch die anderen Versuche, die es gab. Truman werden wahrscheinlich sein, also sorry, die können nicht 30 Jahre drehen, ohne dass da irgendwas jemals schiefgelaufen ist. Das zeigen sie ja dann auch in den Zusammenschnitt,
genau, ja,
dass sich Leute da schon mal reingeschummelt haben, dass Leute sich zum Beispiel zu Weihnachten in Geschenken versteckt haben oder solche Sachen. Also da wird bestimmt doch nicht das erste Mal so ein Scheinwerfer runtergefallen sein, Technik nicht funktioniert haben oder irgendwas Dubioses gesehen haben. Weil ich glaube ja auch, weil wenn du dir das wirklich anguckst, welche Entwicklung er da durchmacht, dann ist es nicht, diese Sachen passieren und dann fängt er an, misstrauisch zu werden, sondern er hat ein Grundmisstrauen im Prinzip seit seiner Studienzeit und fängt dann aber wirklich erst an, weil sich die Welt um ihn herum entwickelt, er selber halt auch fängt an, eine Entwicklung durchzumachen. Und zwar nämlich, was er durchmacht, ist so eine richtige, ich glaube persönlich, an einem Punkt im Film fühlt er sich allmächtig. Auf eine gewisse Art und Weise. Er kann Busse stoppen, ohne dass die Leute was sagen und Autos.
Stimmt, ja.
Er kann ausrasten, ohne dass die Leute reagieren. Also er kriegt Jesus-ähnliche Fähigkeiten ja sogar in seiner Welt. Das ist ja nicht komisch, weil die Leute nicht aushalten, sondern er kann plötzlich alles Mögliche tun, ohne Konsequenzen. Und das realisiert er.
Es gibt eine Szene, ich weiß nicht mehr, was da genau passiert, aber da fällt er irgendwie auf und alle. Ja, als Kind, Rückblende, als Kind am Strand versucht er über eine Hürde, über so einen Steinberg zu klettern. Und alle am Strand, alle gucken auf ihn.
Ja.
Auch eine kleine Panne. Also es wird gesagt, dass diese Pannen in der Vergangenheit auch passiert sind, aber immer nur vereinzelt. Und jetzt, das ist praktisch der Punkt, wo für uns der Film beginnt, wo für uns der Konflikt, für uns als Zuschauer der Konflikt beginnt, wo sich diese Fehler häufen. Wir wissen nicht wieso, kann einfach aus Zufall sein. Da gibt's den Scheinwerfer, der runterfällt, da gibt's die Nummer mit dem Regen und ganz wichtig, sein Vater taucht plötzlich auf.
Das Radio.
Das Radio zum Beispiel auch, wo er im Autoradio plötzlich aus Versehen
den Z-Funk empfängt.
Den Funk aus dem Studio empfängt, wo es heißt Kamera 4, Kamera 5.
Ja. Achtet auf das Hündchen, er kommt die Lancaster Square lang. Und er sieht, das ist seine Straße. So, Moment. Und plötzlich ändern sie die Frequenz. Du hörst das Fiepen und alle in der Stadt haben plötzlich ein Flohmoor.
Genau, die Nummer mit dem Fahrstuhl hatten wir schon gesagt. Und sein Vater, der ja eigentlich ertrunken ist, taucht als Obdachloser auf.
Ja.
Ja.
Und wird dann auch plötzlich von Agenten weggetragen. Plötzlich kommt eine Joggergruppe. Keiner hört ihn brüllen. Also
in der Zeitung ist ja das aufgefallen. Man sieht nachher noch ganz kurz einen Zeitungsausschnitt mit einem Foto von der Szenerie, wie die beiden Typen diesen Penner wegtragen. Da ist es aber ein anderer. Da ist es ein anderer Schauspieler mit einem langen Bart.
Oh, stimmt.
Das sieht man ganz kurz auf dem Zeitungsausschnitt. Also in der Zeitung von Sea Haven wird auch noch ein falsches Bild dargestellt, dass er sich das... Also, um ihn zu suggerieren, er hat sich das eingebildet, der Typ sah völlig anders aus.
Krass, weil es gibt auch, ich weiß, das ist leider auch nicht im Film gelandet, es gibt sogar auch noch was meine These unterstützt, die Szene hat es leider nicht reingeschafft, und zwar, wo Truman auf offener Straße einen Obdachlosen bloßstellt. Und zwar, er läuft nämlich an den Rang, und zwar einen Jogger, den er gesehen hat, einen Tag vorher, und dann am selben Tag aber einen total zerlumpten Obdachlosen. Er sagt, das ging aber schnell. Was, wie, hast du mal einen Dollar? Und er sagt, ja, klar, erzähl mir nichts. Du hast dieselben Sneaker an wie gestern.
Ach so, dass die Komparsen recycelt
haben. Und der steht dann aber auf und geht weg und der sitzt aber im Rollstuhl oder so und Truman ruft ihn nur her, mein Gott, es ist ein Wunder. Also er,
ach, krass.
Ja. So, er macht, also Truman ist sowieso in der ganzen Geschichte ist so ein Adam und Jesus in einem phasenweise. Und zwar genau an dem Punkt, wo er halt diese quasi übermenschlichen Fähigkeiten bekommt in Sea Haven. Er kann ja auch durch Feuer fahren, da passiert nichts. Radioaktive Strahlung macht ihm nichts aus, obwohl das halt gesagt, alle kennen ihn.
Ja, weil alles halt auf ihn konzentriert ist, ne? Der ganze Aufwand, die ganze Aufmerksamkeit ist auf ihn konzentriert.
Ja. Und er kann Straßen wieder frei machen. Also das versetz dich mal in seine Lage, schon vor, du kannst sowas plötzlich. Da würdest du auch erstmal denken, was ist jetzt los? Also, weil da würde ich auch nicht an Verfolgung, würde ich da erstmal nicht denken, was passiert denn mit mir?
es war ihm ja nicht bewusst, bis zu diesem Punkt jetzt, wo er misstrauisch wird. Und da muss ich kurz schwärmen über den Film. Der Film setzt Musik fantastisch ein, weil Musik nur sehr, sehr subtil verwendet wird in dem Film. Es passiert selten mal in dem Film, dass wirklich bewusst auffällig ein Musikstück einsetzt. Und es gibt eigentlich nur dieses eine Theme. Was ist das für ein Musikstil? Das ist halt so Hollywood-klassische Filmmusik mit so einer total coolen Melodie. Das ist so eher getragen. Eigentlich eher, ich sag mal, nicht ein fröhlicher Song, aber es ist ein eher getragener Song. Es ist eher ein Song, wo man Aufschwung spürt, positive Emotionen.
Da könnte jetzt Fred mal zuhören. Na ja.
Aber der Song kommt immer in Situationen, wo Truman misstrauisch wird oder wo er mit seiner Erkenntnis weiterkommt. Immer wenn er einen Schritt weiterkommt in seinem Erkenntnisgewinn, dass das alles hier nur Fake ist, immer wenn er dann einen Sprung macht, kommt dieser eine Song.
Ey.
Und das ist eine mega geile, wie nennt man das? Kontrapunkt nennt man das in der Musik, wenn Emotionen, ich sag mal, umgekehrt gemixt werden. Also du siehst im Film eigentlich was Spannendes oder vielleicht sogar Bedrohliches, aber die Musik ist eher fröhlich und getragen. Das ist genial gemacht in diesem Film. Und dieser Song, der geht mir wirklich nicht auf den Kopf. Achtet mal auf dieses eine Lied, das immer wieder kommt bei den wichtigen Szenen bei Truman. Und wenn dieses Lied einsetzt, kriegst du auch sofort Gänsehaut.
Das ist auch der Song, den der Typ einmal live einspielt auf dem Klavier, als sie den Vater wiederbeleben.
Ja, stimmt.
Also es gibt ja dann diese offizielle Wiederbelebung des Vaters, weil sie es einfach nicht anders hingekriegt haben. Und dann taucht der Vater wieder auf und dann sieht man einmal, wie im Studio einer live das gerade einspielt am Klavier. Dieser Song, also da wo im Prinzip dann, das ist mir nicht aufgefallen mit dem Song.
Ich bin nicht sicher, ob das der Song ist, aber müssen wir uns nochmal angucken.
Weil das wäre spannend, wenn das der wäre, weil dann wäre das so geil, wenn der immer eingespielt wird, wenn er zweifelt. Und dann in dem Moment, wo du denkst, oder wo alle denken, jetzt sind die Zweifel vom Tisch, weil der Vater wirklich wieder lebt, läuft der Song auch. So, das wäre tatsächlich eine ganz geile Steigerung dessen. Also bei der wirklich maximal perversesten Lüge von allen. Ja, dein Vater lebt noch.
Ja. Und wird einfach so erklärt mit, er ist wieder da und Amnesie. Ja.
Also egal, ob der Song da läuft oder nicht, die Szene ist einfach mega pervers, dass der wieder
da ist. Sie ist halt auch so, wie es für die Zuschauer dieser Fernsehserie ist, so ist es auch für den Zuschauer des Films, hochemotional.
Ja.
Hochemotional. Die ist auch wirklich, die ist so aufs Auge gedrückt, das sind hohe Töne. Leon der Profi macht das auch total geil, wenn er ihr Mathilda die Tür öffnet dann zum Beispiel, dass dann die hohen Streicher dann einsetzen, weil hohe Töne oder sehr, sehr hohe Musik, nee, wie kann man sagen, klare Musik, nein, doch hohe Töne, hohe Tonleiter ist sehr auf die, geht halt sehr auf die Hoffnungsemotionen dann halt immer.
Ah, so verallgemeinern ist
ja,
schwierig,
das ist,
aber
das ist sehr, sehr verallgemeinert.
Helle Musik.
Dankeschön, das war das Wort, was mir gefehlt hat. Aber was du festgestellt hast mit der Musik, Alter, das zieht sich durch den ganzen Film mit den Farben, weil die Farbe Rot und Weiß sind die dominantesten in Trumans Welt. Und es gibt drei Farbabstufungen, und zwar Rot und Weiß, das ist die Farbe von Sea Haven. Die ganze Stadt ist so in Weiß und in Creme gehalten. Alle, die Störer oder die in der Welt interagieren. Truman trägt ganz, ganz oft rot-weiß gestreifte Hemden. Meryl, die zum...
Und gelb und beige trägt er ganz viel.
Ja, aber wie gesagt, ja, auf jeden Fall. Aber was witzig ist zum Beispiel, die in der Regie tragen blau. Und das ist auch blau ausgeleuchtet, also wirklich komplett. Blau ist die Hoheitsfarbe und am Ende ist auch so geil, wenn er dann das Ende des Studios erreicht, fasst er auch noch blau an. Das heißt, er ist am Ende angekommen, er hat die Wahrheit gesehen, er flüchtet aufs blaue Meer.
Wo er dann witzigerweise übrigens schwarz trägt.
Und alle, die in der Welt, sowohl innen als auch außen, Truman neue Erkenntnisse geben, haben alle Türkis an.
Echt?
Ja. Und zwar, das siehst du an einer sehr schönen Szene, du siehst ja immer mal wieder, wie Leute zum Beispiel im Bar sitzen und sich die Truman Show angucken zu Hunderten, wie manche die Champions League oder sowas, ne? Und das ist total geil, der Bartyp, der trägt Rot und Weiß und unterhält sich mit einer Oma, die Türkis trägt. Und er fragt der Oma voll das Loch im Bauch, warum er noch da ist und warum er nach Chicago gehen wollte. Und sie in Türkis hat jede Antwort für ihn parat.
Aber warum glaubst du, also Rot, die Idee ist, Rot steht für Leute, die in der Kuppel gefangen sind, für Truman selbst oder diejenigen, die unwissend sind.
Tatsächlich sogar so popelige Statisten im Hintergrund.
Also rot steht für Menschen, die unwissend sind und da drin gefangen sind.
Blau, nee, rot-weiß.
Rot-weiß. Blau steht für Menschen, die von außerhalb der Kuppel kommen, nein, die normale Erde.
Nee, blau steht für die Leute, die die Show machen. Also auch der Simeon oder Christopher, die haben alle blau an, die ganze Zeit.
Witzig. Und Türkis steht für den Erkenntnisgewinn.
Genau, Türkis ist der Erkenntnisgewinn. Türkis oder Hellgrün, nagelt mich nicht drauf fest. Ich bin rot-grün schwach, ich sehe Türkis und diese Farbabstufungen sind für
und
mich
das als Fotograf.
Und das Geile ist...
Warte, kurz, Türkis ist übrigens auch die Farbe der digitalen Zahlen in seinem Autoradio, genau. Was ja. Der krasseste Hinweis darauf ist, dass irgendwas nicht stimmt,
ganz
weil
genau.
Er diesen Funk abhört.
Hier ganz genau. Und der Scheinwerfer, der vom Himmel fällt, ist auch blau.
Ja.
Und jedes Mal, wenn Truman am ersten Tag zur Arbeit geht und dann, wenn sie meinen, seine Krise geschafft zu haben, trägt er auch wieder Türkis.
Ja.
Achtet da mal drauf.
Die Lauren zum Beispiel, oder die Sylvia, wie sie heißt, die trägt einen fetten, roten, eine fette, rote Strickjacke. Und später, wenn sie sich mit Christopher per Telefon anlegt, ist sie in einem komplett roten Raum. Also aus Passion wird Wut. Und weiß ist die Unschuld halt. Eine ganze Sea Haven ist weiß, allerdings auch mit roten Straßen, roten Pflastersteinen und weißen Straßenmarkierungen. Also die Farbcodes in dem Film sind der Shit einfach nur.
Und viel Gelb. Ich möchte das nochmal betonen.
Ja.
Also die tragen auch immer alle Gelb. Das ist so
ja, rot-weiß-gelb. Jetzt haben wir dann auch bald alle Farben durch.
nee, aber es ist so auffällig, weil die immer so rot war. Also es ist nicht nur rot-weiß. Also rot-weiß ist so richtig dominant. Und das Ganze wird immer ergänzt durch Gelb. So durch dieses, durch diese gute Laune und die man so ein bisschen mit diesem biederen Amerika der Hollywood-Zeit verbindet. Weißt du, diese gelben Strickjacken und mal einen gelben Pullover. Der trägt ja auch seine Schuluniform zum Beispiel. Das ist auch gelb. Die ist so gelb-rot-weiß.
Ein Beispiel zum Beispiel auch, wenn Truman feststellt, dass die Frau mit dem der Blumenstrauß und der Käfer sich wiederholen. Die Frau hat, glaube ich, hat einen türkisen Blumenstrauß, der Typ, der immer langläuft, hat eine türkise Jacke und der Käfer ist auch türkis.
Der VW-Käfer, ich habe gerade an einen echten Käfer gedacht, ja.
Ja, der VW-Käfer, Truman.
Hey, wo spielen denn da Insekten eine Rolle? Geil, ja, geil. Ja. Hausaufgabe, liebe Hörer, achtet mal auf die Farben.
Das macht dich, ohne Scheiß, als ich es gesehen habe, das macht dich fertig. Das macht dich irgendwann, macht dich das echt fertig. Auch jedes Mal, auch wenn er im Krankenhaus ist und sieht, dass da keine richtige Operation stattfindet. Das OP-Personal hat so türkisgrüne, türkisgrüne, ich weiß es gar nicht, aber so türkisfarbene OP-Kittel halt auch irgendwie an. Es ist jedes Mal, wenn Truman hinter irgendein Zeichen kommt, ist Türkis mit involviert.
Die Szene ist so geil, wo der Arzt da steht so, okay, ich mache jetzt den ersten Schnitt über dem Knie und schneidet halt diesen armen Komparsen, oder Komparsin ist es, glaube ich, einfach so ins Knie und der zuckt dann ja auch noch so und dann halt ihr so Bein
fest. Nee, es fällt was runter und sie erschreckt sich.
Ja, oder so, ja, ja.
Oder der Bus,
das ist so dumm.
Oder der Busfahrer, der
sagenhafte Arbeit, ja, wir lassen das jemand anderen sauber machen.
Oder der Busfahrer, der halt versucht, den Bus zu starten, aber den Motor kaputt macht, weil er halt ein Schauspieler ist, der nicht weiß, wie man einen Bus fährt.
Das ist ja nachher, als sie dann auf die Idee kommen, wir müssen das Meer absuchen. Ja, auf die Boote. Warum fährt keiner mit dem Boot? Weil niemand weiß, wie man ein Boot fährt. Das sind alles Schauspieler.
Da muss ich auch nochmal drauf kommen. Die Boote übrigens, mit dem Truman ja wegschippert, die Santa Maria ist ja eine der Schiffe von Christoph Kolumbus. Und die Boote, mit denen sie ihn verfolgen wollen, ist halt auch Farbsymbolik, ist auch wieder weiß-rot. Und die schaffen es nicht, ihn zu verfolgen.
Und die Nummer von dem Boot, ich weiß es gerade nicht mehr, steht für einen Bibelpsalm, in dem es, hast du das als Zitat
grob im Kopf, Zitat Tobi? Nicht, ich weiß auch nur, dass es für ein Bibel
ist. Das ist irgendein Bibelpsalm, wo es sinngemäß heißt, dass Gott uns alle irgendwie unter seiner Kontrolle hat. Ich weiß es nicht mehr, was da genau war.
Lass uns mal eine Pause machen. Ich gucke das in der Zeit nach. Bevor wir uns jetzt hier verzetteln mit falschen Bibelzitaten.
Ja, aber lass uns sonst gerne wirklich gleich mal eine Pause machen, ja.
Ja. Ja, wir beenden gleich die Handlung von Truman und dann haben wir noch ganz viel Zeit, um richtig deep die ganze Scheiße da raus zu analysieren. Das ist eine Interpretationsfolge heute, Leute. Heute fisten wir richtig in die Interpretationskerbe.
Kack- und Sachgeschichten. Yeah!
Tobi, trage uns den Psalm vor.
Also ich trage den nicht komplett vor, weil der voll lang ist, aber die ersten drei Verse, und zwar, das ist ja Psalm 139, also dieses Boot hat die Nummer 139, und die ersten drei Verse sind halt: Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst all meine Wege.
So bist du um mich und siehst all meine Wege. Ja. Gott, Schrägstrich der Regisseur, ist all mächtig und immer da und beobachtet alles, was du tust. Und auch das Publikum.
Also das geht auch so weiter, ne? Also von wegen, denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wisset und so, ne? Also das geht im Prinzip um Kontrolle.
Das ist ja auch die ganzen Namen der Angestellten im Regieraum ja auch. Der ist ja auch der Namen? Regisseur, der Regisseur heißt Christoph.
Der Christ.
Der Christ, ne? Christus, ja? Der Gott. Sein erster Produktionsassistent, gespielt vom sagenhaft tollen Paul Giamatti, heißt Simeon. Simeon ist bedeutet im Biblischen, ich glaube, der Gott gehört hat.
Aha.
Und sein Executive, der dann auch sagt, die Produzenten drohen damit, ihre Verträge zu zerreißen, ne? Der auch dann die ganze Zeit auf ihn einredet, der übrigens auch ein rotes Einstecktuch hat, der ist Moses. Der dann auch sagt, warum sehen wir uns das Wasser an? Geil. Kannst aufs Wasser filmen.
Also die, ja, der Regieraum praktisch so als der göttliche Pantheon. Ja, als die Götterriege. Ne?
Also das geht ja sogar so weit.
Ja, der ganze Film ja auch, der theologische Determinismus einfach. Das, was vom christlichen Weltbild vorgesehen ist, passiert. Gott lenkt dich.
Ja, genau. Und du hast so, also ich würde mit diesem Christus-Ding bei Christoph oder Christoph.
Christoph.
Oder Christopher?
Nee, Christoph.
Oder Christoph. Egal. Jedenfalls, Christus so erstmal klar, soweit so klar. Nur, da er ja nachher so am Ende, ne, ich rede jetzt vor allem über das Ende, spricht er ja vom Himmel herab, also im wahrsten Sinne des Wortes, weil der Regieraum ja oben im Mond ist, spricht er vom Himmel herab zu seinem, wie er das ja sieht, Sohn. Mhm. Also zu dem Zeitpunkt, also allerspätestens zu dem Zeitpunkt wird Truman zu Jesus, was ja vorher im Prinzip auch schon ist, allein der Name, ne, also Truman, wahrer Mann, wahrer Mensch, wenn du so willst, im biblischen Sinne.
Darüber diskutieren wir nachher noch, ja.
Ja. Wird er im Prinzip zu Jesus und das nicht nur so metaphorisch, sondern auch ziemlich deutlich, weil es gibt auch eine Einstellung, wo er, also durch eine optische Täuschung, dass es so aussieht, als würde er über Wasser gehen und er ist ja derjenige, der das für ihn erschaffene Leben verlässt, um all die Zuschauer von der Sünde des Voyeurismus im Prinzip zu befreien. Ne? Also, weil er, also, du siehst ja, also wir sehen, wie krass gehypt dieses Ding ist, dass da Public Viewing Events, dass jeder, also der Typ in der Badewanne, das ältere Ehepaar mit dem Kissen von Truman, also in jedweder Situation, auch in der Bar, wird diese Sendung geguckt. Alle sind süchtig nach diesem Scheiß. Und dadurch, dass er dieses Leben verlässt, befreit er sie davon.
Ja.
Also er ist, und du hast ja auch diesen Moment, dass der Gott ihn praktisch umbringen will, ne? Also dass Christopher oder Christoph, also da geht es ja darum, dass die den Sturm immer krasser machen und die Leute dann, ey, du kannst ihn hier nicht vor laufenden Kameras sterben lassen. Macht es stärker.
Er doch argumentiert, wir können ihn nicht live sterben lassen. Er wurde live geboren.
Ja, genau. Also, ja.
Wahnsinnszeile, Textzeile. Ja. Sagenhaft gut übrigens gespielt von Ed Harris. Also wie gut ist Ed Harris in dem Film?
Und was ich dann, also er stirbt praktisch wirklich. Oder beziehungsweise beinahe dann in dem Fall, also in der Bibel ist er so, dass er wirklich stirbt, da ist es so, er stirbt beinahe und das Ganze endet, dann sagt er ja irgendwann, okay, abschalten und dann ist er ja so die Ruhe nach dem Sturm. So, ne, und das wirkt alles total surreal, was ab diesem Zeitpunkt passiert. So, auf einmal, von jetzt auf gleich ist alles still, alles ruhig, mega, also gar keine Welle mehr, ein absolut glatter, völlig unrealistischer Meeresspiegel.
Ungewöhnlich für Hollywood, keine Musik.
Genau, keine Musik, also du bist wirklich im Afterlife. So, ne? Also du bist in so einer Situation, die sich total jenseitig anfühlt. Und dann, also er durchbricht ja dann den Himmel mit seinem Boot, läuft dann übers Wasser, dann spricht Gott zu ihm und er verlässt dieses Leben, um alle von diesen Sünden zu befreien. Also das ist, allein diese letzten 7, 8 Minuten oder wie lange das geht, sind so ein richtig krasse Zusammenfassung dieser Biblisierung des Stoffes, den wir ja vorher gesehen haben. Oder in einem Text habe ich auch gelesen, dass das im Prinzip diesen Psalm, dieser 139, dass Truman Show eine Verfilmung dieses Psalms ist. Was ich auch einen spannenden Gedanken finde. Also, dass es nicht Gott weiß, was bla bla bla, sondern es ist eine Verfilmung dieses Psalms. Nur in den 90ern.
Ja.
Was ich einen sehr spannenden Gedanken finde. Keine Ahnung, ob der stimmt, aber ich finde den sehr spannend.
Ey, ist eine mögliche Interpretation.
Absolut. Ja. Und gerade mit dem Ende halt eben, ne, dass er sich opfert und so. Das ist mega geil inszeniert.
Jetzt werden sich wahrscheinlich einige Hörer aufregen, weil das klang gerade so, als wäre das gesetzt. Aber wie wir schon gesagt haben, das ist interpretativ von uns an der Stelle, weil es gibt natürlich auch den Ansatz von Platons Erkenntnistheorie. Wir haben es schon mal in der Matrix-Folge erwähnt. Nur nochmal kurzer Recap, da ging es darum, die Geschichte, die Platon groß gemacht hat, dass Leute angekettet in der Höhle waren und nur die Außenwelt gesehen haben durch Schattenspiele.
Als Gedankenexperiment, ist nicht echt passiert.
Ja.
Entschuldige.
Ja, die Geschichte aber von Platon als
Höhlengleichnis.
Das Höhlengleichnis, genau. Die Erkenntnistheorie, Höhlengleichnis, wie man es nennen mag. Jedenfalls, die Menschen, die dort angekettet sind in dieser Höhle, sehen nur durch eine Silhouette und durch Schattenspiele, was sich angeblich in der Welt halt abspielt. Und als dann jemand aus dieser Höhle ausbricht, also in Platons Geschichte bricht dann jemand aus dieser Welt aus und er geht davon aus, dass wenn er das Tageslicht sieht, eigentlich nicht mehr in diese Höhle zurückkehren möchte. Dann aber damit konfrontiert wird, dass er dann, glaube ich, sogar in die Höhle wieder zurückgeht. Ne? Oder anderen davon erzählt, dass das geschummelt ist und dann sie dazu anhalten möchte, kommt mit mir raus, das ist alles fake hier. Und die Leute, die da aber auch angekettet sind, sich dagegen entscheiden.
Ja. Also dieser Mensch hat sein ganzes Leben in der Höhle nur Schatten auf der Wand gesehen.
Projektion der Realität.
Er hat nicht mal sich selbst gesehen. Er hat nicht mal an sich selbst runtergesehen. Er hat nur diese Schatten an der Wand gesehen. Also diese zweidimensionale Projektion und hat gelernt, die zu lesen und zu verstehen und ist dann rausgekommen, hat eine zusätzliche Dimension kennengelernt, also die Realität, und das hat ihn komplett verstört, das war einfach zu viel für ihn, so dass er wieder in die Höhle wollte, um diese Schattenspiele zu sehen.
Das ist ja das, was Ed Harris im Prinzip auch in dem Moment zu Truman sagt, ne, dass die Welt da draußen, du wirst das Gleiche vorfinden, nur schlimmer.
Ja. Das ist halt auch einfach diese ganze Geschichte um Truman herum, gerade in Sea Haven. Was auch, Sea Haven? Ich weiß es nicht.
Sea Haven ist halt schon auffällig.
Ja. Total abstruses Garten-Eden-Gleichnis halt auch ist. Ne?
Aber lass noch mal kurz, wir hatten das ja bei Matrix, ne? Nicht umsonst mit dieser ganzen Simulationstheorie. Liebe Hörer, hört noch mal gerne die Matrix-Folge an. Fantastisches Ding, dass euer Gehirn brutal missbrauchen wird.
nicht nur euer, sondern auch unserem Gast.
Unserem Konrad, der irgendwann während der Sendung meinte, ich habe nur noch Rührei im Kopf.
Der sich mental misshandelt fühlte während der Folge. Und naja, was zieht man aus dieser Höhlengleichnis nur mal raus? Das ist diese verrückte Sache mit der Erkenntnistheorie, dass wir eigentlich nie hundertprozentig sicher sein können, dass das um uns rum die Realität ist. Wir können nie zu 100% sagen, dass wir in der echten, wahren Welt leben. Es gibt immer dieser kleine, fiese Gedanke, der uns als intelligente Wesen irgendwie von hinten piesackt, hey, vielleicht ist es doch alles nicht echt. Vielleicht leben wir ja doch in einer Simulation. Für die Leute vor 2000 Jahren waren das Schattenspiele an der Wand. Für uns heute ist es eine kranke, Milliarden-Bits große Simulation, an die wir denken können. Und für Truman ist seine Welt ja im Prinzip auch eine Simulation. Es ist nur keine digitale Simulation wie bei Matrix. Es ist eine, es ist eine physische, inszenierte Simulation. Also bei Matrix sind es Einsen und Nullen, die dir eine Welt vorspiegeln und die für dich berechnen. Bei Truman sind es Schauspieler und Regisseure und ein riesengroßes Theaterensemble. Es
wirft halt auch die Frage auf, welche Welt ist echter, ne? Die Matrix, also in der Neo lebt, mit all den Gerüchen, Eindrücken, Geschmäckern. Schau dir mal die Welt von Truman und Neo zum Beispiel an. Truman lebt in einer sehr, sehr perfekten Welt, in der es wahrscheinlich, ja klar, da gibt es auch Krankheiten, aber da wird niemand arbeitslos. Also jemand, der arbeitslos in dieser Welt ist oder der einzige Penner in der Stadt, der ist inszeniert.
Und bezahlt.
Wohingegen du in der Matrix aber halt wirklich obdachlos halt werden kannst und als obdachloser Penner dahin siechen kannst. Das sehen wir ja auch in vielerlei Hinsicht. Also die Welt in der Matrix, meine ich zu behaupten, ist realistischer in ihrer Vorgaukelung als die Welt von Truman sogar.
Ich muss dir sagen, ich ziehe keinen großen Unterschied zwischen diesen beiden Welten.
Finde ich schon.
Ich sehe auch keinen großen Unterschied. Also jetzt, wo du das gerade angebracht hast, im Prinzip haben Truman Show und Matrix auch die gleiche Handlung. Das eine ist halt ein Actionfilm, das andere ein Drama.
Nee, pass auf. Ja. Ich finde es nämlich nicht.
Du hast doch sogar Trinity. Du hast doch sogar Morpheus. Also Trinity halt eben Laura, ne, die Frau, die von außen kommt, in die er sich verliebt, die ihn da rausführen will. Du hast den Vater, der als Mentorenfigur verschwindet und wieder auftaucht, um ihn da rauszuziehen, was dann ja nicht klappt und so, weil er dann ja wieder bezahlt wird. Wir reden ja von zwei Extremen, der Grundgedanke ist der gleiche. Du steckst in einer Simulation und von außen, oder beziehungsweise du checkst auch, dass da irgendwas nicht stimmt, was bei Neo ja auch, das wird ja direkt am Anfang gesagt, hast du das Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmt.
Ja.
Das hat Truman auch. Und von außen, außerhalb der Matrix, kommen Leute rein um dich da rauszuziehen und bringen dir die Erkenntnis, dass du in einer Simulation lebst.
Ja, das wird aber, soll aber auch nicht verhindert werden, weil die Agenten verhindern nicht, dass Leute, wollen nicht verhindern, dass Leute aus der Matrix gezogen werden, sondern sie wollen eigentlich an die eigentlichen Drahtzieher ran, um den Krieg in der Außenwelt
zu gewinnen. Das sind Handlungsdetails, es geht aber um die Grundidee.
Worauf ich hinaus wollte, das ist nämlich ein sehr, sehr schöner Segway, wie man so schön sagt, in ein Themengebiet, was ich mit euch besprechen wollte. Und zwar habe ich eine ganz geile Arbeit gefunden von der Philosophin Dr. Noa Leibowitz. Ist eine polnische Philosophin, die sich halt auch mit dem Film Truman sehr, sehr stark auseinandergesetzt hat und die eine ganz geile, simple, essentielle Frage in ihrer Arbeit zur Truman Show gestellt hat, und zwar: Wen interessiert eigentlich die Wahrheit? Wen interessiert das in der Welt von Truman? Wen interessiert denn die Wahrheit wirklich? Und hat Truman in folgenden Kontext gestellt. Sie hat nämlich herausgearbeitet, aus welcher Welt er nämlich kommt. Was ich finde, sehr simpel und sehr clever gelöst ist, weil da denkt man so einfach nicht dran. Truman überlegte mal in einer echten Welt. Wäre er nicht von dieser Firma adoptiert worden und wäre in diesem Thunderdome da gelandet, der Glückseligkeit, arbeitet dort als Versicherungsangestellter, hat ein Haus, hat einen Hof, hat ein Einkommen, hat eine Familie, also eine Frau, ist verheiratet und hat einen Freund und ein Sozialleben. Fakt ist aber, Truman ist ein Waisenkind. Wäre er nicht adoptiert worden, wäre er in unserer Welt gelandet.
Wir wissen nicht, ob er ein Waisenkind ist. Er ist ein ungewolltes Kind.
Er ist ein Waisenkind.
Sie
sagen wirklich, er ist vom Studio adoptiert. Also aufgegeben worden sein. Das heißt, wäre in einem Waisenhaus.
Das wissen wir nicht hundertprozentig, Leute.
Das Einzige, was gesagt wird, ist, er ist eins von fünf ungewollten Kindern und das erste Kind, das von einer Firma adoptiert wird. Ob es ein Waisenkind oder einfach nur ein Weggebkind ist, das wissen wir nicht.
Ja.
Also wir wissen nicht, ob seine leiblichen Eltern noch leben.
Okay, jedenfalls. Ja. Truman ist aber in einer Welt, anders als Neo zum Beispiel, gefangen, die darauf ausgelegt ist, dass er glücklich ist.
Mhm.
In vollsten Sinne. Er hat ja alles, was man braucht im Prinzip. Also der hat mehr als so manch anderer arbeitender Amerikaner, würde ich jetzt mal blöde sagen.
Ja.
Und er weiß gar nicht, wie eine Welt außerhalb, unsere Welt, wir erleben es gerade wieder mit Black Lives Matter und Co. Die Welt ist grausam, sie ist ungerecht und voller schlechter Serien. Seien wir mal ganz ehrlich. Hashtag Staffelfinale Game of Thrones.
Oh ja. Oder ganz aktuell Space Force.
Und was Truman halt aktiv fehlt, und das arbeitet sie auch heraus, ist, Truman fehlt der Wert von Wahrheit. Was Neo aber erfährt, dadurch, dass er zwar in einer Simulation lebt, die ihm aber aufzeigt, welchen Wert Wahrheit haben kann. Mhm. Truman erfährt gar nicht, was der Wert von Wahrheit ist, da ihm das niemals vor Augen geführt wird.
Er hat keinen Druck, er lebt gefahrlos.
Genau, weil ihm alles auf dem Silbertablett serviert wird. Er gerät nie wirklich in Gefahr. Selbst der Hund, der ihn theoretisch anfallen könnte, bellt ihn nur an. Er wird nie angefahren. Selbst wenn er in eine lebensbedrohliche Situation geraten sollte, wird alles dafür getan, dass das nicht eintritt. Wird in seinem Leben niemals einen Autounfall gehabt haben oder einen Fahrradunfall oder sich am Papier geschnitten haben.
Der lebt wahrscheinlich in so einer krass künstlichen Biosphäre, dass er auch nicht krank werden wird, zumindest nicht ernsthaft.
Ja, ganz genau.
Also ich könnte mir vorstellen, dass die Leute dekontaminiert werden, bevor sie diesen Dome betreten.
Ja, und noch dazu hat diese Sea Haven hat offensichtlich extrem gemäßigtes Wetter halt auch dort. Und sie hat's dann in Vergleich gestellt mit Neo und mit Truman, dass sie gesagt hat, wir müssen uns das vorstellen wie eine Henne in der Legebatterie und eine Henne in freie Wildbahn. Gehen wir mal vom Optimalen aus, sie hat genug Platz, kann seinen Lebensabend verleben, Ei legen, wenn es ihr passt oder nicht, und muss keine Angst haben, dass er halt aufgrund von Konsumverhalten geschlachtet wird. Ne?
Mhm.
Wohingegen Neo halt in so einer Legebatterie ist, von der er halt nichts weiß. Und da war halt dann, hat sie die Frage halt auch in den Raum gestellt, und das fand ich mega interessant. Würde die Henne, wenn sie frei lebt, das Gefängnis trotzdem halt vorziehen, weil es ist ja trotzdem unter Kontrolle. Sie wird gefüttert, es wird sich um ihre Krankheiten gekümmert, etc. pp. Aber würde eine Henne, die frei lebt, den zum Beispiel Tod durch Löwen, weil sie von einem Löwen gerissen wird oder sowas, würde die das vorziehen? Der Freiheit wegen.
Eine völlig realistische Situation.
Aber jetzt mal ganz blöde.
Ja.
Wirklich. Weil das ist das Ding, worin sich Truman im Prinzip am Ende des Filmes begibt, was die Frage wieder aufwirft: Wen interessiert überhaupt die Wahrheit? Weil das, was er hat, ist ein menschliches Grundbedürfnis, nämlich absolute Sicherheit.
Jetzt pass mal auf, in genau die Kerbe will ich reinschlagen. Das ist mega interessant. Und zwar, ich habe auch ein bisschen im Netz rumgesucht und mir war schon klar, dass es philosophisch wird. Es gibt die Betty-Reiß-Gesamtschule in Wassenberg, NRW. Viele Grüße an die Betty Reis Gesamtschule. Und
Uts.
Das war echt durch Zufall, bin ich auf der Website von denen gelandet. So, und die haben im Philosophieunterricht über die Truman Show gesprochen. Ja, und da habe ich so ein Aufgabenblatt von dieser Gesamtschule gefunden. Mit wirklich cleveren und guten Fragen zu diesem Film, die die da mit den Schülern anscheinend besprochen haben. Liebe Lehrer in unserer Hörerschaft, wir wissen, ihr seid da draußen, wir kennen ja euch. Wir wissen, dass wir viele Lehrer die haben, die zuhören. Besprecht mal im Philosophie- oder auch Ethikunterricht Truman Show. Ey,
Kinder können, was das angeht, aber auch echt scheiße sein. Ich weiß, ich hatte mal eine Unterhaltung mit meiner kleinen Cousine. Ne? So richtig klassisch. Besteht eigentlich alles aus Materie? Ja, klar, alles. Auch Träume? So, fick dich.
Und eine der ersten Fragen, und die möchte ich jetzt an dich einfach mal ganz dreist stellen, Tobi, weil Richard hatte gerade das mit dieser Facharbeit und du bist jetzt am ersten noch unbeleckt. Eine der ersten Fragen war die folgende.
Fühl es.
Warum will Truman aus der Welt, in der er lebt, eigentlich ausbrechen? Wirkt auf den ersten Blick vielleicht egal, die Frage. Das ist die wichtigste Frage überhaupt. Das ist ja das, worüber du gerade gesprochen hast, Richard.
Ja. Okay, ich denke jetzt mal, während ich rede, ja. Weil wir sind im Podcast, wenn ich jetzt nur denken würde, wäre langweilig. Was wir sehen innerhalb der Handlung ist, dass Truman von Natur aus dieses Fernweh als Kind schon entwickelt. Das mag mit seinen Eltern zusammenhängen, die wir nicht kennen oder ähnliches, keine Ahnung. Jedenfalls ist er von Natur aus ein neugieriges Kind, was dann ja untergebuttert wird und so weiter. Jetzt trifft er aber dann diese Laura, beziehungsweise sieht diese Laura, die ihm erzählt, hör mal, oder beziehungsweise deren angeblicher Vater sagt, wir ziehen auf die Fidschis. So, was dann zum ersten Mal seit, keine Ahnung, 15 Jahren oder so, diesen Wunsch wieder erweckt, New Haven, Sea Haven, zu verlassen und rauszugehen. Und im Prinzip, seine Grundmotivation, neue Dinge zu sehen, Entdecker zu werden, wie es ja gesagt wird, oder wie er es selber sagt, wird wiederbelebt durch diese Laura. Und da um ihn herum, und die er offensichtlich ja nie vergessen hat, ne? Also die baut er ja sogar noch nach durch irgendwelche Zeitschriften und so. Und dann passiert dieser ganze Kram, diese ganzen Zufälle, die ihn an seiner Realität zweifeln lassen. Ich glaube, was er will, ist nicht das sichere Nest verlassen, darum geht's gar nicht, sondern was er will, ist einfach, so stumpf und einfach das klingt, er will mehr sehen. Also er ist schlicht neugierig. Und das halt eben, also so von Natur aus einfach, das ist von Natur aus ein neugieriger Mensch, was sie irgendwie geschafft haben, so ein bisschen unterzubuttern, was aber immer wieder geweckt wurde und jetzt dann halt eben final geweckt wurde durch diese Nummer. Und ich glaube, dass er deswegen herausfinden will, was hier nicht stimmt und dann eben auch diesen Ort, auch nach dieser wirklich sehr schönen Rede von Ed Harris, nach der ich wahrscheinlich da geblieben wäre, zu sehen, einfach sehen will, was hinter dieser Tür ist. Was ist hinter der Wand?
Er will, ich fand seine Reaktion dahingehend hat mich auch sehr, also die ist wunderschön im Film auch dargestellt, aber seine Reaktion hat mich ein bisschen an bockigen Teenager erinnert, weil du hast recht, was Ed Harris sagt, ist nicht verkehrt. Aber ja, es ist halt auch wie Elternteile, die dir sagen,
genau,
fass nicht auf den heißen Herd und du fasst trotzdem auf, weil du jemand bist, der es selber erfahren
hat. Das ist das, was ich meine, er ist neugierig. Ja. Er ist einfach von Natur aus neugierig.
Er weiß halt gar nichts. Truman und da ist ein bisschen wieder eine Parallele zu dieser Erkenntnistheorie und auch zum Höhlengleichnis. Er weiß gar nichts darüber, wie die Welt ist außerhalb dieser Kuppel, außerhalb seiner Welt. Ja. Er weiß gar nicht, wie das da draußen ist. Ist das besser, ist das schlechter? Aber das ist einfach
zutiefst, ist neu.
Das ist zutiefst menschlich, einfach diese Suche nach Wahrheit. Und viele große Philosophen haben sich gegenseitig die Köpfe eingeschlagen mit der Frage, ob es sowas wie Wahrheit überhaupt gibt oder überhaupt geben kann. So, es gibt nicht wenige Philosophen, die dir diese Frage mit Nein beantworten. Ja, also gibt es sowas wie Wahrheit? Wir wissen es nicht. Die letzte Wahrheit, die große Wahrheit. Aber wir Menschen wollen die scheiß Wahrheit einfach erfahren. Stell dir mal vor, jemand sagt dir, du bist in einer Matrix oder du bist in einer Show und es gibt noch eine Welt da draußen. Und stell dir vor, derjenige sagt dir sogar, dass diese Welt scheiße ist. Die Welt da draußen ist kacke. Das sind Terminator, Alter. Das sind Terminator. Das sind Hunter Killer von Cyberdyne Systems. Die Welt ist voll kacke.
Predator und Aliens und wie gesagt, sehr viele schlechte Serien.
Es wird trotzdem, vielleicht nicht alle, aber es wird trotzdem garantiert eine Menge Menschen geben, die sagen, ich will es trotzdem wissen. Ich will das, ich will trotzdem hier raus. Und ja. Truman lebt ja in einem, er lebt in einem goldenen Käfig. Und der Käfig ist saugold, er ist richtig golden, der ist mega golden, der ist Diamant.
Mhm. Ja, Mann.
Der ist, okay, er ist ein Versicherungsvertreter. Das ist jetzt so in der öffentlichen Wahrnehmung nicht der geilste Job, aber es ist bei weitem nicht der schlechteste Job.
Aber es ist trotzdem auch wieder so sinnbildlich. Er arbeitet mit der Sicherheit der Leute.
Es ist ein ordentlicher,
der Menschen.
Ordentlicher Bürojob mit Sicherheit, wo du dich nicht totrackern musst, wo du wahrscheinlich einigermaßen gut verdienst. Es ist, er hat eine Frau, eine schöne Frau, er hat einen guten Freund, der Bierwerbung macht. Es ist ein mega.
Das war
der
übrigens,
Käfig.
Ich höre da Fred raus, der eigentlich möchte so. Liebe Biersponsoren, unsere Adresse www.kack-und-sach-geschichten.
Das klingt mehr wie so ein Appell, Jungs, jetzt macht doch mal Bierwerbung.
Der Käfig ist geil.
Ja.
Aber es ist ein Käfig.
Und ja. Was man nicht vergessen darf, ist, also wie gesagt, diese Neugierde und so. Da
Melania
haben wir
Trump, wir fühlen dich.
was halt auch krass ist. Ist diese Erkenntnis, die er ziehen musste in dem Moment, wo er feststellt, dass das alles irgendwie gelogen ist. Also den Moment gibt's ja schleichend und dann ganz krass. Dass ja auch so Dinge wie, also dass ihn nichts hält in diesem goldenen Käfig, außer der Tatsache, dass er golden ist. Mhm. Ne? Seine Eltern sind also das wird ja für ihn nie bestätigt, aber ihm muss klar sein, seine Eltern sind gelogen, seine Frau ist gelogen, alle sind gelogen. Es gibt nichts, was ihn da hält. Mhm. Und ja, wenn die Welt da draußen scheiße ist, okay, aber hier ist nichts mehr, ne? Also du hast im Prinzip hat das Erfahren dessen, dass es keine Realität ist, verbrannter Erde hinterlassen. Es gibt nichts hinter ihm. Sein Freund ist nicht echt. Vor allem, weil die Szene rausgeschnitten wurde, dass er tatsächlich ein guter Mensch ist, der Marlon.
Am Ende.
Ja, aber wie gesagt, die Szene gibt's ja gar nicht.
Ja, aber leg mal,
in dem Film, also in dem Film so wie er ist, hat er nichts mehr, ja. Gar nichts.
Ja. Ja.
Und natürlich, warum sollte er dann nicht gehen? Also Neues erfahren, vielleicht selber mal einen Menschen kennenlernen und vor allem Laura vielleicht kennenlernen.
Ja, ganz genau, weil das ist nämlich, am Ende ist nämlich die Geschichte von Truman eigentlich ein absolut, so ein richtiges triumphales Epos, nämlich eigentlich. Und zwar Moral, wenn man das sogar als Moral rausstellen möchte, dass du als Zuschauer ja auch den Blick von Truman selber aufnimmst. Und der Film dir ja auch sagen soll damit, dass Menschen, wenn sie ihr Potenzial erkennen, und Truman macht das ja, überwindet seine Angst, er segelt, warum kann er segeln? Ich dachte, er macht in Versicherung. Er überwindet sich selber, um im Prinzip auch aus seiner Komfortzone auszubrechen. Und das halt dann, also dieser absolute Triumph am Ende, er hat's geschafft. Er ist über sich selber hinausgewachsen und lässt alles auch komplett hinter sich halt auch einfach.
Level up.
Ja, ganz genau. So gut oder so schlecht, wie seine Entscheidung halt auch ist, weil, ey, ich will, ehrlich gesagt, die Zeit hatte geschrieben über den Film, die haben eine sehr, sehr gemeine Kritik hinterlassen. Ich habe die
echt?
Mal nicht mit, ja, die haben wirklich eine sehr unpassende Kritik geschrieben, wo es im Prinzip hieß, ja, wir haben uns jetzt den Film über 90 Minuten lang angeguckt und erst am Ende haben wir überhaupt die Handlung. So, also nach dem Ende würde der Film eigentlich erst losgehen, wo ich da schon so, ey,
das
Alter,
ist doch Bullshit.
Was der durchmacht, ist sowas von Film wert.
Also das sind, vor allem der Film steigt an der spätmöglichsten Stelle ein, nämlich mit dem Runterfallen des Scheinwerfers. Fang so spät erstmal eine Handlung an, das ist großartig.
Ja, vor allen Dingen beende mal einen Film so, also sorry, in der, zum Beispiel auch bei Fotos, bei Malereien und Co., wenn dann Leute irgendwie sagen, ja, mir gibt es so, weiß ich nicht, wie bewertet man Kunst zum Beispiel? Man sagt, nee, ein Bild zum Beispiel ist nicht fertig, ein Bild hört an der interessantesten Stelle auf. Mhm. 1:1 Truman Show. Dieser Film hört eigentlich an der interessantesten Stelle auf und das finde ich perfekt.
Ja, und zwar im Schwarzen, man sieht ja nicht mal, was hinter der Tür ist. Das ist großartig.
Ich will gleich mit euch über Philosophie noch weiterreden, das Thema ist noch lange nicht durch. Aber was ich so sagenhaft gut finde an dem Film, und ich finde den sagenhaft geil, Alter. Der Film, also an dem Film ist wirklich, der geht eine Stunde, 43 Minuten, glaube ich, und jede fucking Szene, guckt ihn euch nochmal aufmerksam an, jede Szene bringt irgendwie die Handlung voran,
ja.
Oder gibt uns irgendwas Neues über die Figuren. Ich behaupte, es gibt keine Szene in dem Film, die überflüssig ist.
Ja.
Der Film ist on point. Trotzdem wirkt er nicht irgendwie gehetzt und schnell.
Oder jedes überladen wirkt er auch nicht.
Null. Ja. Der geht, also diese Stunde 40 Minuten, du schaltest den Film an, zack, er ist vorbei und du sitzt da und denkst, fuck, ich hätte eigentlich gerne noch eine Stunde ihm zugeguckt.
Ja, wirklich, ja.
Ich liebe Trumans ersten Arbeitstag. Die erste halbe Stunde des Films, glaube ich, ist nur Trumans Arbeitstag.
Wo er das Bild wirklich von Laura ausreißt und
so. Wo du siehst, was er im Prinzip den ganzen, also das, was Fernsehprogramm 0815 für alle anderen Truman-Show-Zuschauer ist, das ist die erste halbe Stunde. Und das finde ich so großartig, weil alle wichtigen Charaktere werden vorgestellt. Truman wird sofort vorgestellt. Du siehst, wo er sich befindet, wer er ist, wie er ist, was er macht.
Wie er lebt.
Und was, und dann wirklich so auf Schlag, Minute 30, er sitzt im Keller, bam, Quatsch, er sitzt im Büro, reißt das alles raus, dann, ne? Motivation.
Ja, und es Geheimnis.
Und, direkt, und Geheimnis. Ja. Und das ist so, das ist wirklich, besser kannst du es kaum machen. Das
lügt,
ist so gut.
Er lügt auch schon in den ersten Minuten. Nämlich da, als er zum ersten, als er in dem Kiosk, also er ist ein paar Mal an diesem Kiosk, als wir ihn zum ersten Mal da sehen, ja, das ist für, meine Frau liebt diese Modezeitschriften. Und alle, er sitzt dann da und du siehst, nein, das war für ihn, weil er diese, was auch immer das, zu dem Zeitpunkt wissen wir noch nichts von Laura, wer auch immer diese Person ist, die er da versucht nachzubauen, oder, nee, das sehen wir auch noch nicht, nur, dass er diese Augen rausreißt. Warum auch immer das, er das tut. Wir sehen zwei Dinge. A, er hat ein Geheimnis und B, er lügt. Mhm. Ne, also er spielt dieses Spiel, ohne zu wissen, dass es ein Spiel ist, nicht mit.
Ja. Sag mal, war das eigentlich Jim Carreys erster richtig großer Kinofilm, wo er eine ernste Rolle ohne großartig Klamauk gespielt hat?
Ja, weil davor war Cable Guy und
Die Maske.
Die Maske natürlich und Ace Ventura, diese ganzen Sachen. Und das war seine so erste richtig ernste Rolle. Das war auch ein kleines Problem von dem Film, weil der Film wurde als neue Jim Carrey-Komödie verkauft, so ein bisschen. Ist aber tatsächlich.
Leute im Marketing mal wieder richtig gepennt haben.
Ich hab's mir aufgeschrieben sogar. Der Film ist einzuordnen, genretechnisch, in Drama, satirische Dystopie. Ich wusste gar nicht, dass das ein Genre ist. Und Science Fiction natürlich wieder.
Ja. Also gut, also Science Fiction ist er definitiv, weil er präsentiert, uns ja Novum, dass es diese Show gibt.
Ich wäre mehr so ein.
Ich persönlich finde, dass das überhaupt keine Komödie ist.
Nee, überhaupt nicht. Also der ist ein handfestes Drama.
Tragikomödie. Wir haben ja schon oft drüber gesprochen, dass man sich echt darüber streiten kann, welches Genre jetzt welcher Film ist. Ne? Aber der hat schon so was Leichtes von der Erzählweise her, hat was Leichtes, Lockeres.
Auch Lustiges.
Auch teilweise Lockeres, Lustiges, aber es ist meiner Meinung, wie gesagt, nur meine Meinung, es ist keine Komödie. Ich habe mich bestens unterhalten gefühlt, ich habe oft geschmunzelt, ich habe aber auch nicht gelacht und das war gut so. Aber um mal wieder zurück.
Nein, er hat vorhin schon im ernsten Film mitgespielt. Er hat noch unter dem Namen James Carey in Dirty Harry 5 mitgespielt. Wahrscheinlich so eine winzige Pissrolle, den keiner kennt. Aber
um mal wieder ein bisschen zurück in die philosophischen Gefilde zu kommen. Die letzte Szene, wo er vor der blauen Wand steht und aus der Kuppel ausbricht.
Alleine dieses Bild, wie er diese also diese nicht glatte, diese wirklich raue blaue Wand anfasst. Das erste wirklich raue in seinem Leben, wie ich sagen habe.
Und die Tür geht auf. Er geht nicht durch die Tür. Er steht da eine ganze Weile und spricht mit dem Regisseur Christoph, der wie Gott zu ihm vom Himmel spricht. Und auf diese Szene könnte ich mir den ganzen Tag einen runterholen. Ich könnte den ganzen Tag mir auf diesen Dialog einen runterholen, ohne Scheiß. Und zwei Sätze sind wirklich der Kern dieses Films und dieses Dialogs, die Christoph an Truman spricht. Er sagt: In der Welt da draußen findest du nicht mehr Wahrheit als in der Welt, die ich für dich geschaffen habe. Dieselben Lügen, derselbe Betrug, aber in meiner Welt hast du nichts zu befürchten. Okay, es waren jetzt drei Sätze, aber
Garten Edens. Ja.
Aber jetzt frage ich euch mal, was meint er denn mit dieselben Lügen, derselbe Betrug?
Naja, Trumans ganze Existenz ist ja gelogen und betrogen, weil er kommt raus in die echte Welt und es ist absolut halt nichts. Ich glaube nicht, dass der Staat Kalifornien, weil er ist ja offensichtlich in L.A., der Staat Kalifornien seine Ausbildung im Fernsehstudio da halt irgendwie anerkennt als Versicherungskaufmann. Ja,
der wird eine echte Ausbildung gemacht haben.
Keine Ahnung, das weißt du nicht, das wissen wir nicht. Das Ding ist halt, Menschen in seiner Umgebung, in Trumans Umgebung, wie gesagt, sie ist auf maximale Glückseligkeit ausgelegt. Menschen in seiner Umgebung lügen.
Widerspreche ich.
Okay, sein dann Vater.
Habt
ihr vollkommen recht. Aber ich sag trotzdem, die Menschen, die ihn belügen, tun das aus der Motivation auch heraus, ihm eigentlich was Gutes zu tun.
Nee, die Show am Laufen zu erhalten.
Ja. Also
ihm darf nur nichts passieren, weil er viel wert ist.
Gut. In seinem goldenen Käfig, Truman führt ein gutes Menschenleben. Ja. Jedes Menschenleben beinhaltet Leid, Zurückweisung, vielleicht sogar Schock, Tod und so weiter. Das ist alles Teil unseres Lebens. So. Insgesamt führt er ein gutes Leben, das haben wir festgestellt. Aber auch Truman erfährt innerhalb dieser Show
Tod, ja. Zurückweisung, Trennung, schlechte Emotionen, Enttäuschung. So, die ganze Bandbreite der menschlichen Emotionen hat er in dieser Simulation auch drin. Aber die sind halt nur simuliert. Und Christoph, der Regisseur, kommt jetzt zu ihm und sagt, ey, den ganzen Scheiß, den du hier drin hast, den hast du auch da draußen. Aber hier drin bist du von mir behütet. Hier drin passe ich auf dich auf.
Das ist halt der gravierende Unterschied. Weißt du, wenn er jetzt innerhalb der Truman Show, sowas wissen wir alles nicht, aber es kann natürlich sein, dass er auch mal überfallen wurde, weil sie mal ein bisschen mehr Quoten brauchten oder so. Ne? Dann wird er halt irgendwie überfallen, jemand klaut ihm sein Portemonnaie, hält ihm Messer vors Gesicht, haut wieder ab. War eine krasse Folge.
Ja, ist aber auch so Pleasantville-mäßig überfallen halt einfach. Da kommt jemand und klaut ihm vielleicht maximal die Aktentasche oder einen Apfel oder so eine Scheiße.
Genau, also genau das meine ich. Ne? So, der wird dann überfallen, so krasse Folge, wow, wie deep war das denn? In der aber es passiert ihm nichts. Ne? Ja. Also, der kriegt maximal mal auf die Fresse. Ja, wenn überhaupt, aber du darfst das Gesicht nicht ruinieren, weil das ist viel wert.
Ey, ja, auch sagen, das kann nicht. In der echten Welt geht er joggen und ist der arme Typ aus 7, dem beide Messer in die Augen gestochen werden.
Auch das kann dich traumatisieren. Also nicht, dass mit dem in die Augen steht. Das auch, ich meine, Aktentasche klaut. Auch nur die Aktentasche geklaut kriegen, kann dich auch traumatisieren.
Ey, ich rede nicht von einem traumatisierenden Effekt, sondern ich rede tatsächlich von Existenz. Also von Leben, wenn du so willst. Weißt du, wenn Truman in der Truman Show ausgeraubt wird, verliert er etwas, das ihm theoretisch nie gehört hat. So, aber das weiß er jetzt nicht. Und doch, zu dem Zeitpunkt weiß er das ja. Wenn er da bleiben würde, wüsste er es. So, also er verliert ein Requisit. Wenn er da draußen beklaut wird, kann es sein, dass er abgestochen wird. Mhm. Und das ist halt so der kleine, aber feine Unterschied. Ja, hier drin passiert dir genau die gleiche Scheiße wie da draußen, aber hier drin überlebst du das alles. Hier drin gibt's keinen Corona-Lockdown. Hier drin gibt's gar nichts. So, du bist sicher, auch wenn du durch Berge und Täler gehst, aber du bist im Endeffekt sicher, dieses Grundbedürfnis der Sicherheit wird immer gegeben sein.
Auf der anderen Seite. Vor allem also, selbst wenn du deinen Job verlierst, in der echten Welt baust du Scheiße oder du gerätst an die falschen Leute, verlierst deinen Job, verlierst dein Haus, verlierst alles, eines auf
verlierst
der
deinen Arm, weil du dir zu viel gespritzt hast.
In Sea Haven, du hast Stress mit deiner Frau, sie bedroht dich, hey, kriegst du eine neue. Du, gleich am Anfang, er sagt ja, er ist ein Versicherungsvertreter und er muss einen Abschluss machen in Harbor Island und fährt dort nicht hin und sein Chef sagt ihm noch, sie verlieren mehr als ihre Zähne, wenn sie ihre Quote nicht erfüllen. Ne? Ja. Ja, Truman, die machen ja Einsparungen, komm, geh mal dahin. Ne?
Ja.
Truman macht's nicht, null Konsequenz.
Ja.
So. Stellt euch mal vor, Truman wäre wieder zurückgegangen. Er wäre nicht durch den Ausgang geschritten. Stellt euch mal bitte kurz als Gedankenexperiment vor, Truman hätte auf Christoph gehört und gesagt, okay, du hast recht, ich bleibe in meinem goldenen Käfig.
Das wäre sein Todesurteil gewesen.
Wäre das überhaupt möglich? Wäre ab diesem Zeitpunkt, wo Truman weiß, dass es eine Simulation ist, aber wieder in die Simulation willentlich reingeht. Wäre ab diesem Zeitpunkt das alles nicht eine uninteressante Farce?
Deswegen, ich glaube, das wär sein Todesurteil gewesen, weil die Sendung danach gesackt worden
wäre. Es wäre für die Zuschauer uninteressant geworden.
Weiß ich nicht. Und zwar deswegen, der Christopher oder Christoph, keine Ahnung,
Christoph.
Christoph wird uns ja als offensichtlich Genie dargestellt. Und der sagt, nach dieser ganzen Suche und so weiter, schaltet die Kameras wieder an. Und in dem Moment, wo Truman das Ende erreicht, wo er ihn leben lässt, also Gnade walten lässt, dass er überleben darf, schaltet er die Kameras nicht aus. Er überträgt diesen ganzen Scheiß live.
Ich glaube, er ist im Wahn allerdings da.
Mag sein, aber ich kann mir vorstellen, dass er, wenn dann super unausgreift und so weiter, aber schon eine Idee hat, wie es danach weitergehen könnte, wenn er geht. Spannend ist natürlich, dass er ihn auch gehen lässt. Ne? Das ist spannend. Oh, und also ich könnte, also ob die Show dann funktionieren würde oder nicht, ist eine andere Frage. Ja. Aber der Typ zeigt willentlich, wirklich mit voller Absicht und auch mit Pathos, also auch diese Rede, die er da hält und so, mit völliger, also Überzeugung zeigt er das Ende seiner Show, seines Kindes. Und ich könnte mir vorstellen, dass er einen Plan hätte, Plan B.
Als der Regisseur Christoph diesen legendären Aufruf an Truman startet am Ende, sehen wir keinen Mann, der Panik schiebt. Wir sehen keinen Mann, der verzweifelt ist. Wir sehen keinen Schweiß auf seiner Stirn. Ganz im Gegenteil, er ruht in sich selbst. Er ist super entspannt, er atmet nochmal durch. Er genießt es sogar ein bisschen. Mhm. Also
ich habe das immer so gelesen für mich persönlich, dass Christoph, der ja anscheinend ein legendärer Regisseur ist, versteht, dass das das epische Ende dieser Saga ist, der perfekte Abschluss dieser gigantischen Story.
Und ich glaube, ihm war auch klar, so lange, dass der rausgeht.
Ja, das Ding ist halt, ich glaube halt, solange wie Christoph das schon macht, ich glaube, das siehst du ja auch, wenn er die Inszenierung von seinem Vater da macht und so, wie er die Texte Marlon halt auch ins Ohr flüstert und solche Sachen. Das ist nicht mehr Arbeiten für den, das ist wie Atmen.
Der handelt
aus Affekt drauf, und ich glaube halt auch, dass er, wenn man das halt vorher auch sieht, dass der manisch ist, weil er ja auch jede Legitimation daraus zieht, dass er mit Truman machen kann, was er will. Er ist sein Eigentum.
Und ja, ich habe ihn erschaffen, ich kann ihn auch sterben
ganz
lassen.
Ganz genau. Er macht das mit jeglicher Legitimation, setzt sich selbst über seine Chefs halt irgendwie hinweg. Er hat die Kontrolle über Truman. Und das geht auch an Truman nicht spurlos vorbei. Weil sobald er weiß, Christoph offenbart sich als ich bin der Schöpfer der TV-Show, die so viele Menschen berührt. Das wird nicht, auch wenn das sehr viel ist in dem Moment, das wird früher oder später, selbst wenn Truman zurückgegangen wäre, das wird nicht an ihm spurlos vorbeigehen. Weil er halt einfach weiß, er könnte jeden Moment halt auch sterben, weil Christoph das will.
Du wolltest was sagen?
Ich wollte zum nächsten Mikrothema.
Achso, nee, dann bin ich noch nicht fertig.
Sag du nochmal.
Ich könnte mir vorstellen, das sagt der Christoph ja auch, dass er, als die Laura dann.
Und ich glaube nicht, fällt mir nur gerade noch rein. Ich glaube nicht, dass er einen Plan B in der Hinterhand hat.
Glaube ich auch nicht mehr. Darauf wollte ich nämlich gerade auch zu sprechen kommen, dass ich mich selber widerlege. Es gibt ja diese Szene, wo wir ein Interview mit ihm sehen, eines der wenigen Interviews, die er in diesen 30 Jahren gegeben hat, der Christoph.
Christoph.
Ja, haben wir das nachgeguckt?
Ja, er heißt Christoph.
Okay.
Verfickte Scheiße.
Gut, Christoph. dieses Interview gibt, und dann ruft die Laura ja an und er stellt sich ja ihr, ne? Also er stellt sich dem Widerspruch, alles klar, Christoph. er stellt sich dem Widerspruch der kleinen Minderheit auf dieser Welt, wie es so angeteased wird, die gegen die Truman Show ist, und sagt dann ja auch so sinngemäß, niemand kennt ihn besser als ich. So, also das ist mein Sohn, wenn du so willst. Also das ist ja das, was er so zwischen den Zeilen sagt. Und das ist ja auch so, der war vor seiner Geburt schon bei ihm. Das gibt's ja, er sagt so, wir haben über 5000 Kamera, begonnen hat's mit einer. Ja. Und dann siehst du halt diese Kamera vom fucking Inneren, ne, also aus seiner Fruchtblase hinaus.
Oder die Folge, als du deinen ersten Zahn verloren hast.
Ja, genau, also weißt du,
der vaterliche
weiß,
Gefühle.
Ja, genau, der weiß alles über Truman. Und ich revidiere meine Aussage, dass er wahrscheinlich so genial ist, dass er einen Plan B hat. Nee, der kennt Truman so gut, dass er weiß, dass der so oder so geht. Und deswegen hält er am Ende nochmal diese geil epische Rede, stellt ihn gefaked zur Wahl, in dem Wissen, dass er gehen wird, macht dadurch aber das Finale noch geiler und noch epischer. Sowohl für uns als Zuschauer des Filmes, als auch als Zuschauer für die da draußen und für Truman selbst.
So,
also der baut das perfekte Ende.
Und jetzt kommt für uns, das finde ich noch spannender, Gedankenexperiment. Das ist auch vom Aufgabenblatt der Betty Reis Gesamtschule in Wassenberg, NRW. Nochmal viele Grüße.
Das ist ja voll geil auf dieser Schule gewesen.
Weil das sagen, ja genial. So, ey, was, ja. Geil, also ihr behandelt coole Filme, ihr stellt wichtige, komplizierte Fragen. Finde ich super, Alter. Ey, sorry, jede Waldorfschule kann sich von euch ein Stück abschneiden.
Also die Wassenberger sind echt. Lass uns nicht über Waldorfschulen reden, Alter. Die Wassenberger sind echt ganz vorne dabei hier bei uns. Viele Grüße nochmal an euch. Auf diesem Aufgabenblatt
steht Folgendes. Lass die Folge mal zu denen schicken.
Die Truman Show endet offen. Wie stellen Sie sich Trumans weiteres Leben vor? Schreiben Sie das Drehbuch weiter. Also,
klar, warum fragt er die Kinder nicht gleich, ob sie sich eine neue Farbe ausdenken können? Leute,
der Film,
was ist denn bei euch los?
Richard, du hast vorhin gesagt, Kunst endet am interessantesten Punkt. So.
Kunst ist nicht fertig, Kunst endet an der interessantesten Stelle.
Ja, der Film endet brutal an dem Punkt, wo er durch die Tür geht. Wie stellt ihr euch Trumans weiteres Leben vor nach der Truman Show?
Ehrlich gesagt, Suizid.
Ohne Scheiß?
Überleg mal, der ist 30. Stell dir mal vor, ich würde dir jetzt, Fred, du bist Mitte 30, ich würde dir jetzt halt irgendwie sagen, dein ganzes Leben bisher
Richard,
war Bullshit.
Laber keinen Scheiß, ich werde Sepp 17 nächste Woche.
Okay. alles klar, ich bin über 30, Fred ist. Nee, aber trotzdem, nehmen wir Tobi. Lass Tobi sagen, mit dem Leben, was er bisher hinter sich hat und kennt, morgen sagen, Alter, verarscht. So, Fred und ich sind bezahlte Stripper und das ist eigentlich nur mein Flash-Kostüm und ich
Ja, stell dir vor, der Typ kommt da aus der Show raus und er ist ein Megastar und alle belagern ihn und Paparazzi.
Weil Aufmerksamkeit aus der Öffentlichkeit sich immer so gut auf Menschen ausgewirkt hat.
Ich bin das ja nur weiter
gerade. Karten.
Ich bin ja gerade in deine Richtung weiter. Gigantische Aufmerksamkeit, Megastar, alle gehen ihm voll auf den Sack. Er ist in dieser Welt, hat da aber keine Existenz, er hat keinen Job, ordentlichen Job, den er gelernt hat.
Aber der wird binnen 3 Minuten Agenten haben.
Ja, wahrscheinlich.
Also, wenn er denn wollte.
Aber er ist ja halt auch kein ausgebildeter Schauspieler, also diese Figur.
Ich wollte gerade sagen,
das hat noch nie jemanden gehindert, jemanden ins Fernsehen zu schicken.
Ja, aber trotzdem, aber ohne Scheiß, er ist, kennt ihr die bei den Simpsons die Folge mit Bart, wo er nur, ja klar kennt ihr die, wo er nur der Ich hab nichts gemacht, Junge ist?
Ja, Mann.
Genau das würde mit Truman passieren. Der würde ausgeschlachtet werden wie eine Medienkuh, bis nichts mehr geht und dann würde der links liegen.
Aber Richard, das geht 1 Jahr gut, das geht vielleicht 5 Jahre gut, das geht vielleicht 10 Jahre gut, dass man berühmt ist, ohne was zu können. Aber länger nicht, Mann. Nicht immer, Alter.
Nee. Justin Bieber hatte auch seinen absoluten Absturz. Ich warte nur noch, dass die Kardashians ihn endlich haben.
Ja, Justin Bieber kann wenigstens zu Choreografien tanzen und er weiß, wie man Affen aufzieht.
Ja, und Truman und ist offensichtlich ein echt guter Versicherungsmakler, der nicht auf Boote steigt und
er hat das Versicherungsbusiness in den 50er Jahren gelernt.
Das ist es, in einer fiktiven Welt mit fiktiven Problemen.
Ganz genau.
Point made, dankeschön. Weil der ist absolut überlebensunfähig.
Also
außerdem wird er erstmal hart traumatisiert sein, glaube ich, wenn er da rauskommt.
Was ich mir vorstelle ist, also er kommt da raus, er wird sofort belagert werden. Ne? Er wird mit Sicherheit, also der Christoph scheint zwar ein Spinner zu sein, aber ich glaube nicht, dass er ihn irgendwie abfangen und erschießen lässt oder so ein Zeug, sondern der wird wahrscheinlich dann Securities kriegen, die ihn erstmal begleiten, wahrscheinlich in ein Hotel. Sondern der wird massiv belagert werden von der ersten Sekunde an von Reportern, weil wir reden ja jetzt nicht von einem Typen, der mal ein cooles Buch geschrieben hat oder von einem Typen, der mal in einer Serie zu sehen war. Wir reden ja von einem Typen, der 30 Jahre 24/7 on air war.
Der vermutlich berühmteste Mensch der Welt.
Zitat, er hat das bekannteste Gesicht der Welt, er kann nicht verschwinden.
Genau, also der Typ, der ist mehr als jemand, der bekannt ist, weil er nichts kann. Der ist, also sorry, wir reden hier von einem Typen, der so berühmt ist wie Gott. Ne? Also das ist...
Er ist bekannter als Jennifer Lopez.
So weit würde ich nicht gehen, aber...
nehmen wir irgendwas ein, so bekannt wie Milch. Sag mir mal,
er ist so bekannt wie Milch.
Ja, genau. Er ist so bekannt wie Milch und auch so beliebt wie Milch.
Ja,
ziemlich vor 20 weiß. Jahren. Und ziemlich weiß ist er auch, ja. Und was ich mir vorstelle, was passieren würde, ist halt, der wird mit Sicherheit früher oder später einen Agenten an die Hand kriegen, und zwar von einem Agenten, der ihm gesagt, du brauchst einen Agenten. So dieses typische, ich meine, er lebt halt in L.A. Der wird ziemlich schnell... Der wird ein Buch schreiben, der wird von Talkshow zu Talkshow reisen, der wird wahrscheinlich sogar Präsident, wenn er es drauf anlegen würde, weil blöd ist er offensichtlich auch nicht und in Amerika ist das scheinbar nicht so schwer.
Auf jeden Fall wird der Präsident.
Ich könnte mir vorstellen, der würde, wenn er in der anderen Welt dann ist, weil überleg mal, was der von Knacks dann weg hat. Das sind die Alex Joneses der Neuzeit. Vielleicht wird der Verschwörungsschwurbler, ich sag's dir.
Ja, also pass auf,
der hat eine aktive Verschwörung miterlebt.
Also das ist dann im Prinzip ja der nächste Schritt. Ne? Ich rede jetzt erstmal nur so über die Hard Facts. Das sind so die Dinge, die passieren würden. Also der wäre the Star, der hat am meisten zu erzählen. Auf der anderen Seite sehen wir hier höchstwahrscheinlich einen vorher schon schwer traumatisierten Menschen durch den Tod des Vaters, einen retraumatisierten Menschen durch das Wiederkehren des Vaters. Dann dieses mega krasse Trauma, dass sein ganzes Leben eine Lüge war. Er wird Aufzeichnungen sehen von seiner fucking Geburt, weil die einfach 15 Millionen Menschen gesehen haben.
Interviews
1,7 Milliarden Menschen
gesehen haben. Interviews von den Menschen, die Schauspieler sind, von denen er dachte, sie wären seine Freunde, die vielleicht
von seiner Frau, Alter. Vielleicht, ey, wir wissen es nicht, vielleicht ist die verheiratet. Vermutlich nicht,
aus Zeitgründen. Wie sollen die ein Leben führen, ey?
Ich vermute, dass sie das so gebaut haben, dass wenn die arbeiten geht, Feierabend hat.
Ja, das dachte ich mir auch, aber wie sollst du so trotzdem, das sind 8 Stunden.
Ja, das ist nichts für eine Ehe, aber weißt du, aber vielleicht hat er einen Lover da draußen oder hatte mal immer mal wieder einen, weil sie ist die fucking berühmteste Frau der Welt.
Ja.
So, ne? Also die ist hinter Truman in Sachen Bekanntheit die Nummer 2. Also man darf ihre Rolle echt nicht unterschätzen in der Außenwelt. Ne? Also die, vielleicht neben der Mutter, sind das die beiden... bekanntesten Schauspielerinnen überhaupt.
Ich finde mal, man darf auch immer nicht vergessen, was passiert, auch wenn er raus will. Klar, man denkt sich dann immer, ja, er ist so berühmt und dann geht's erstmal richtig ab für ihn, so, ne? Ja, aber auf der anderen Seite halt auch...
Das letzte Bier, traurig.
Auf der anderen Seite halt auch, ja, das nehme ich mir jetzt und teile es mir mit Tobi. Denke ich mir halt auch, und mit Fred, denke ich mir halt auch die ganze Zeit, was ist... also jetzt mal ohne Scheiß, der wird doch die Produzenten erstmal wahrscheinlich auch hammerhart verklagen.
Ja, darauf wollte ich hinaus. Also,
beziehungsweise irgendwer wird ihm sagen, verklag die mal, ja.
Das wird er wahrscheinlich selber. Ich glaube, so viel Rechtsverständnis, ich weiß es nicht.
Ich weiß aber nicht, ob er es wollen würde, weil die haben sich ja gut um ihn gekümmert. Also
ich glaube, dass er eine brutale, jahrelang andauernde juristische Vendetta gegen das Produktionsteam fährt.
Weiß nicht, kommt er euch so racheversessen vor in dem Moment, wo er geht?
Nein, aber
das wird etwas, das man ihm einreden wird. Kann ich mir gut vorstellen. Ja,
weil diese Welt, also so blöde das jetzt klingt, aber er kommt hier rein und Menschen wittern, gerade in Amerika, Menschen wittern dann ihre Chance. Und zwar, da kommt der Goldesel, jetzt packen wir ihn an den Eiern, bis er nicht mehr kriegen kann.
Geben dem ein bisschen Gras, Koks.
Warte mal, jetzt. Aber wie gesagt, ich persönlich glaube, dass die Geschichte von Truman, sobald er diesen Dom da halt wirklich verlässt, weil er hat ein gewisses Alter, der hat eine Sozialisierung hinter sich und das wird schwierig sein, den zu resozialisieren in unsere Welt.
Und eine Zeitreise zu machen, da haben wir bisher noch gar nicht drüber gesprochen. Der lebt in den fucking 50ern. Ne?
Ja, genau.
Und taucht also kurz vor Millennial wieder auf.
Gesellschaftlichen 50ern. Nee, aber dass der halt in der Zeit, ehrlich gesagt, ich glaube, das ist zu viel für einen menschlichen Verstand, um es zu ertragen, weil im Prinzip der Mann wird seiner kompletten, dann bewusst kompletten Privatsphäre nochmals beraubt. Ich glaube nicht, dass das irgendein Individuum auf diesem Planeten aushält. Ich glaube, der würde sich selber umbringen.
Ja, jetzt stell dir mal vor, du, Richard Ohme, wie du hier sitzt, erfährst morgen, das ist alles eine Show, du steigst durch eine Wand. Und plötzlich bist du nicht mehr im Jahr 2020, sondern im Jahr 2070.
Ich bin hier Fry plötzlich, ja. Ich wache neu in New York auf, so, ja.
Irgendwelche Klingonen hängen um dich rum. Commander Wolf macht dir morgens im Buttfuckers Café deine Full Body Load.
Und ich wüsste, dass ihr beide und meine zukünftige Frau und so, dass die zum Beispiel alle Hologramme waren oder sowas.
Nein, deine Frau deine zukünftige Frau ist eine bezahlte Schauspielerin, die mit dir ins Bett gegangen ist, weil das so im Vertrag stand.
Also
und
was,
all diese Sachen, über die von der sie dir erzählt hat, sind Werbemittel gewesen, um das zu finanzieren, dass du scheißen gehen darfst.
Ja, Wahnsinn.
Also stell dir das mal vor. Frieda ist eine bezahlte Schauspielerin.
Also was die...
Mutter ist eine bezahlte Schauspielerin.
Also was das TV-Studio...
Also meiner Sozialisierung, von meiner eigenen Sozialisierung ausgehen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, wenn sowas mit mir gemacht werden würde... Von meiner Sozialisierung jetzt ausgehend. Ich weiß nicht, wie es bei Truman ist.
Würde ich alle umbringen.
Ohne Scheiß, ich wäre rachsüchtig. Ich wäre hammerhart rachsüchtig. Ich würde mir den perfidesten, gemeinsten Plan der Welt überlegen, weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde mich mit HIV anstecken lassen und danach wild rumprügeln.
Was?
Ich weiß es nicht. Ich würde mir irgendwas halt wirklich einfallen lassen. Alle Kinder jetzt mal bitte weghören. Aber ich würde mir ich wäre wirklich rachsüchtig für sehr lange Zeit.
Ja.
Ich gehe von meiner Sozialisierung jetzt aus.
Ich glaube, mich würde es einfach brechen. Ich glaube,
mich auch.
Ich glaube, das ist zu viel für Rache. Das ist einfach. Ich glaube, mich persönlich würde das so kaputt machen, das ist zu viel um Rache. Das geht weit über Rache hinaus.
Ja.
Du bist einfach am Arsch, glaube ich. Also ich persönlich, ich glaube, ich wäre gefickt. Wenn ich rausfinden würde, Ramona ist eine bezahlte Schauspielerin und all die Menschen davor auch, meine Mutter wäre eine bezahlte Schauspielerin gewesen.
Ja. Wenn mir das passieren würde, würde ich die schlimmste Maßnahme ergreifen, die einem Individuum unserer Zeit zur Verfügung steht. Ich würde vorher ein amerikanisches Gericht ziehen und mit geheimen Fotos von Sexpartys der Produzenten ihre Glaubwürdigkeit vor den Geschworenen unterminieren.
Ja, man, mit der Chewbacca-Verteidigungstechnik.
Ja.
Alter, ja. Also
ja,
das
aber
ist
heftig. Heftig. Ich meine, im Prinzip, stell dir mal vor, er würde dann das Studio verklagen, er würde einen lebenslangen Vorrat an Geld bekommen, mit dem er hundertprozentig, weiß ich nicht, würde er sich da eine Insel auf Fidschi kaufen, da leben und einfach nur noch den Lenz machen?
Eine Insel auf Fidschi.
Er würde Fidschi kaufen.
Er würde Fidschi kaufen.
Ja, ey.
Aber nee, warte mal ganz kurz. Gibt's nicht auf Fidschi auch Inselgruppen, die noch, sagt er doch sogar, Inselgruppen, die noch unentdeckt sind?
Ich glaube, das ist eine Insel. Fidschi.
Nein, das sind mehrere.
Oder? Ich guck das mal
guck
eben nach.
Das mal eben nach. Ich glaube, das sind mehrere. Bevor du Spaß hier mit mir machst, du Affenpimmel.
Ich zieh dich vor Gericht, Richard.
Ich zieh dich vor Gericht, Mann.
Nein, Mann, ich zieh dich vor Gericht.
Nein, ich zieh dich vor Gericht.
Ey, ich
hab auch immer gesagt...
Ihr nutzt die Recherchepause richtig
sinnvoll. Nee, weil das Problem an der Sache ist halt einfach, deswegen, also ja klar, Hörer wissen es ja, ich heirate demnächst, aber das ist immer die Schwierigkeit, die ich hatte, weil, pass auf.
Fidschi ist ein Land, das sich über 300 Inseln erstreckt.
Oh. Ja, fickt euch. Nee, ich habe auch zu einem meiner längsten Freunde mal gesagt, eigentlich habe ich echt Bedenken, dich einzuladen, weil du hast am meisten gegen mich in der Hand.
Ey, ich werde extra 50 Kilo zunehmen und in einem viel zu großen Anzug auftauchen und mega verschwitzt sein und mir eine Perücke kaufen, so ein fieser amerikanischer Anwalt. Und dann werde ich Fotos präsentieren.
So eine schon vorgeschwitzte Perücke, ja?
Ey, ich werde echt eine Karikatur von mir selbst sein. Und dann werde ich den Geschworenen so Fotos zeigen, wie du auf Fidschi irgendwelchen Prostituierten Koks aus dem Arschloch lutschst. Und alles nur, um deine Glaubwürdigkeit runterzusetzen. Das reicht mir dann auch. Ich will gar nicht, dass du ich will einfach nur, dass die Leute wissen, dass du Shit erzählst.
Ich
steigere mich völlig rein in diese Fantasie.
Wisst ihr, welche Frage ich auch ganz interessant finde, wenn Truman rausgehen würde? Sagen wir mal, der war wirklich so ein stabiler Mensch, dass er das alles komplett halt irgendwie aushält, ne? Und zwar ganz blöde Frage des Urheberrechts.
Absolut.
An seinen gedrehten Sachen, an seinem Leben und vor allen Dingen auch solche Sachen. Was ist, weil das Ding, ja, ganz genau. Weil die Sache ist ja auch die, wenn er das verlässt, sowas wie seine Hochzeit zum Beispiel. Er guckt sich ja seine Hochzeitsfotos und sowas an. Das werden ja, wenn die Sendung dann vorbei ist, aber wirklich, ich gehe mal dezent gesagt davon aus, unschätzbare Sammlerstücke werden. Sowas. Wer hat Anrecht darauf? Das Truman. Studio, die es hergestellt haben, oder Truman, der es überhaupt erst mit Content gefüllt hat?
Nächste spannende Frage. Derjenige, der ihn und seine Frau getraut hat, war das jemand mit einer Traulizenz? Sprich, ist die Ehe gültig?
Oh, krass.
Truman könnte das TV-Studio vermutlich auf so vielen Punkten so brutal verklagen, dass er sich von den Schmerzensgeldern einen scheiß Todesstern kaufen
könnte. Da ist aber halt auch die Frage, warte mal, kann Truman überhaupt verklagen, weil ist er nee.
Er hat Menschenrechte, Mann.
Ja, Moment, aber ist er eine Marke? Kann die Marke sich selber verklagen vielleicht?
Pass auf, das Problem ist, und das habt ihr super auf den Punkt gebracht, gerade mit den Bildrechten, Truman hat das, er wurde unwissentlich wurde er seiner Freiheit beraubt. Er wurde körperlich
Ich gern Juristen hier, echt, ey.
Er wurde körperlich misshandelt. Das meine ich wirklich nicht mit einem Augenzwinkern oder ironisch. Er wurde körperlich misshandelt. Die Nummer, wo der Tod seines Vaters vorgetäuscht wird.
Allein das auf dem Boot, wo er ihn am Ende beinahe umbringt, würde schon reichen.
Er wurde körperlich misshandelt, er wurde psychisch misshandelt, seine Freiheit wurde ihm beraubt, seine Bildrechte wurden 30 Jahre lang ohne sein Wissen auf der ganzen Welt genutzt, um Milliarden zu scheffeln.
Er wurde im Prinzip vergewaltigt von seiner Frau.
Mhm. Ja.
Also er hatte im Endeffekt einvernehmlichen Sex mit einer Person, von der er nicht wusste, wer das ist.
Also
ich weiß nicht genau, wie das juristisch auslegt, weil es gerade in den Staaten.
Wir gehen mal davon aus, dass es einvernehmlich war, aber es war halt
einvernehmlich, ja, aber die Person war nicht die, für die sie sich ausgegeben hat.
Alter, alleine solche Sachen, lass den, als er ein Teenager halt irgendwie war, lass eine Folge schreiben, in der Marlon ihn mit 16 das erste Mal mit einer falschen ID ein Bier kauft. Das ist Verführung Minderjähriger oder solcher Sachen dann halt auch mit Alkoholismus und Co. Sofern die das gemacht haben. Wir gehen jetzt.
Ja, genau.
Also sorry, ich gehe jetzt von meiner Erfahrung aus, weil ich habe, seien wir mal ehrlich, ich habe meinen ersten Rausch mit 14 gehabt. So, bam.
Ja, ich auch. Ja. An meinem 14. Geburtstag
wird es ja. Ja, also. das wird höchstwahrscheinlich in Seahaven nicht passiert worden sein. Gehe ich mir jetzt mal persönlich nicht davon aus. Aber ja. So, Fred hat also vollkommen recht, das ist ja eine massive Misshandlung einer Person halt auch. Ausschlachtung der Privatsphäre. Und was ist überhaupt mit Unterdrückung der Redefreiheit und alles bei ihm, wenn ihm im Prinzip auch Worte in den Mund gelegt werden und sowas? Und, das ist heftig.
Und diese Nummer, wir wissen ja, also.
Auch jeder weiß, wo der wohnt. Was ist mit Datenschutz bei dem, ey?
Und ja, okay, wir reden von den 90ern, da gab es noch keinen Datenschutz.
Ja, okay, aber das, gut, hast recht.
Diese Nummer, wir wissen ja um die Rechtsform, in der er sich zu dieser Firma verhält. Und zwar, er ist adoptiert. Das heißt, er ist keine Ware, er ist nicht gekauft, sondern die Firma ist sein Vormund.
Ja, es wird sogar im Film gesagt, die erste Person, die von einer Firma adoptiert wurde. Ist das sick oder ist das sick?
Ja, aber ja, trotzdem, aber was ist in der Richtung dann zum Beispiel mit sowas wie einem Arbeitsvertrag oder solchen Sachen?
Genau. Theoretisch hätte er das nämlich haben müssen. Darauf will ich nämlich hinaus. Also diese ganze Situation, in der er sich befindet, dass er ohne zu wissen arbeitet, wird rechtlich mit Sicherheit bei dieser Firma, die dahinter steckt, sogar abgesichert sein. Wahrscheinlich hat er sogar einen Arbeitsvertrag, von dem er nichts weiß. Das wird vertraglich alles geregelt sein. Sonst wäre das nicht legal.
Ja, gut, aber spätestens als er...
Nein, aber darauf kann er sich dann zurückberufen.
Spätestens als er volljährig... Also als Kind könnte man ja so argumentieren, wie gesagt, wir sind ja keine Juristen, aber als Kind, als er noch ein Kind war, könnte man ja so argumentieren, dass sein Vormund, die Firma, das für ihn entschieden hat, klar, macht das nicht weniger pervers. Aber spätestens als er volljährig wird, muss man ihm ja eigentlich den Arbeitsvertrag vorlegen.
Ey, vielleicht haben die das sogar gemacht, ne? In irgendeinem popligen Handyvertrag oder so ein Zeug.
Ja.
Also vielleicht hat er irgendwann mal was unwissentlich unterschrieben, was sein Arbeitsvertrag ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass in der Welt, und ebenso klug, wie die Welt auch aufgebaut wurde von den Autoren, oder von dem, ne, es sind glaube ich mehrere Autoren, ist glaube ich nicht so, dass das die Staaten da jetzt einen völlig rechtsfreien Raum erschaffen in dieser Kuppel. Das wird alles hieb- und stichfest sein, nur ohne, dass er was davon weiß. Das heißt, da werden hieb- wahrscheinlich...
Hieb- und stichfest würde ich aber auch nicht sagen, weil wenn er einen Vertrag unterzeichnet, von dem man den Inhalt nicht kennt, dann kannst du ihn dafür auch nicht belangen.
Nee, aber vielleicht haben die da irgendwie getrickst.
Ja.
Also weißt du, dass der denkt, der hat einen Staubsauger gekauft, aber...
Lass es bei der Hochzeit sein, wenn du deine...
Lass es bei der Hochzeit sein, im Ehevertrag. Vielleicht haben die einen Ehevertrag, wo so ein Scheiß drinsteht.
Auf der anderen Seite...
Die werden da in dieser Firma, werden die einen ganzen Aktenschrank voll haben mit Sachen, mit rechtlichen Sachen über Trumans Leben.
Vergiss es mal, die haben die Kuppel, wo das Ding gedreht wird, und vor dem Studio ist wahrscheinlich so, wie manche so eine ganze Stadt haben für ihre Fachkräfte, ne? Ja. Wenn du so ein riesen Ölwerk hast oder so eine Scheiße, ne? Die werden eine ganze so eine Sportlerstadt haben mit Anwälten, Mann.
Ja.
Die werden Sea Haven vor dem Studio nochmal haben, nur mit Anwälten.
Ja.
Brutal. Wie gesagt, liebe Hörer, bitte hört euch die Matrix-Folge nochmal an. Da haben wir ganz viele Sachen besprochen, die heute auch zur Sprache kommen. Zum Beispiel, nochmal eine kurze Wiederholung, die Gehirn-im-Tank-Idee. Das hatten wir bei Matrix auch. Also, wenn wir uns vorstellen, dass wir unser Gehirn in einem Tank in der perfekten Simulation schwimmt, die uns die Realität perfekt vorspiegelt, und das passiert bei Truman, bis zu dem Punkt, wo was schief geht. Also, wenn die Realität uns perfekt simuliert wird, haben wir keine Möglichkeit zu verstehen, Erkenntnisse, Beweise darüber zu sammeln, dass wir in der Simulation sind. Erst an dem... Bei Matrix, wie auch bei Truman, erst an dem Punkt, wo was schief geht, wo es eine Störung gibt. Bei Matrix waren es Morpheus und seine Leute. Bei Truman waren es diese Pannen, wie der Scheinwerfer, der runterfällt und so. Erst an dem Punkt ist es ihm möglich, Beweise darüber zu sammeln, dass er in der Simulation steckt. Und ich habe mir schon während dem Film Gedanken darüber gemacht, wäre es wirklich möglich, so eine perfekte Alltagssimulation wie in der Truman Show darzustellen? Können wir nur spekulieren? Ich persönlich glaube nicht daran, dass das möglich wäre, das 24/7 so perfekt durchzuziehen, vor allem, weil Truman der erste ist, bei dem es gemacht wurde.
Mhm.
Es gab keinen Präzedenzfall, es war das erste Menschenleben, das verfilmt wurde. Und glaubt ihr, jetzt springen wir schon wieder zwischen den Themen.
Ey, wie gesagt, Fred, es wurden philosophische Doktorarbeiten zu dem Film geschrieben. Ich maße mir nicht an, selbst in der 10-Stunden-Folge, dass wir den Film komplett hinkriegen.
Ey. Jetzt kommt mir gerade noch was Neues ins Gesicht. Eine neue Idee ins Gesicht.
Ja, ins Gesicht.
Truman ist in der Freiheit. Truman wurde freigelassen. Okay, Truman ist jetzt draußen, ist vor Gericht und begeht Selbstmord. Und läuft amok und steckt alle mit AIDS an. Ja?
Geile Nummer.
Ist noch ein Film wert.
Ja.
Weißt du, lass ihn doch denken, er geht in die echte Welt, dabei geht er nur in den zweiten großen, in die zweite große Kuppel, wo dann die echte Welt ist.
Truman 2, The Revenge.
Das Studio steht, die Infrastruktur steht und sie hat Milliarden gekostet.
Das wird nochmal passieren.
Ja. Das wird nochmal passieren.
Truman 2 wird auf jeden Fall
kommen. Truman 2, vielleicht mit einer Frau diesmal.
Ja. True Woman.
True Girl.
True Girl.
True Human.
Also das wird 100% passieren.
Und da gibt's so Serien-Spin-Offs, pass auf, dann gibt's dann so die Truman-Welt, es gibt die Heldenwelt, es gibt die Gamer-Welt, wo alle Gamer sind, es gibt die Dystopie-Welt, also wo Truman dann aufwächst, der voll in zwischen Müll kippen.
Ja, Mad Max, Alter.
Ja, die Mad Max-Welt, ganz genau.
Das wird alles geben.
Es gibt die Waterworld,
mal ganz blöd,
wo Kevin Costner herrscht.
Vielleicht ist dieser Hinweis, also als die Frau kündigt, also wir können ja davon ausgehen, dass sie gekündigt hat, dass sie deswegen ersetzt wird, ne? Weil die hat ja schon gesagt, das ist unprofessionell, mich mit so einem Scheiß alleine zu lassen und so. Die scheint einen Papp aufzuhaben. Vielleicht wird sie rausgeschissen, keine Ahnung. Jedenfalls.
Scheint was? Einen Papp aufzuhaben?
Die scheint einen Papp aufzuhaben.
Hä?
Was willst du damit sagen?
Schnauze voll zu haben.
Ah ja, okay. Ich hab gerade, warum macht die einen Papp auf?
Ja, der Papp auf.
Nie gehört.
Jedenfalls, so oder so, sie wird aus der Serie gestrichen und wir kriegen dann ja mit, so, da kommt eine neue Frau. und halt eben hier Empfängnis live und so.
Tralala, ja, ja.
Ey, vielleicht ist das schon der Plan für das Sequel. Das Kind von Truman
ja,
ist Truman 2.
Oh, 100%. Wie geil.
Weil Truman ist zu dem Zeitpunkt schon fast nicht mehr verkaufbar, ja, weil der ist da schon so kaputt von diesen Fehlern, dass der früher oder später aussortiert wurde. Vielleicht war es auch der Plan, den umzubringen.
Genial, Mann.
Ja, ja. Ganz genau, das dachte ich mir halt, das dachte ich mir auch beim Gucken gestern. War halt wirklich einfach dieses, ja, da kommt ein neues Kind und dann das halt weiterspinnen, weil A, wer ist das erste Kind, was dort unter dieser Kuppel geboren wurde? Ja.
Sick.
Und B, ja, dann guckst du dir halt Truman noch an. Klar, natürlich, geiles Serienfinale wäre, wenn die erste Figur halt wirklich dann im Alter von 85 Jahren halt irgendwie mega krank mit seinen Liebsten herum das Serienende hat und dann wirklich stirbt, ne? Oder wir traumatisieren unser Kind und lassen ihn wirklich bei einem Autounfall sterben.
Und dann wird der Scheiß noch perfider.
Er wird erschossen von einem Reiseberater, der gerade dabei war, eine Fahrt außerhalb von Sea Haven zu buchen. Also wir machen es noch perfider. Ja.
Und vor allem, das wird dann noch perfider, weil die Mutter der neuen Hauptfigur ist eine Schauspielerin.
Ja.
Das heißt, weißt du, die Frau zu spielen eines Menschen, der nicht weiß, dass er ein Mediengegenstand ist, das ist schon heftig. Aber stell mal vor, dein eigenes Kind wird dazu und du bist jetzt nicht Mutter in erster Linie, sondern in erster Linie bist du Schauspielerin.
Naja, überleg mal.
Das heißt, weißt du, deine ganzen Entscheidungen deinem Kind über betreffend, die ganze Erziehung deines Kindes wird gelenkt von so einem alten weißen Sack da oben im Mond.
Ich würde mich mal jetzt so weit rauslehnen, dass ich sage, keine Mutter der Welt könnte das. Und das Studio hat doch seine perfekte Expertise dafür. Trauma.
Ja.
Truman stirbt, die Mutter stirbt, höchstwahrscheinlich irgendwie tragischer Unfall, taucht plötzlich nicht mehr auf. In der Serie ist sie nie wieder nach Hause gekommen von irgendeinem Segeltrip oder sowas. In echt hatte sie zufällig einen Autounfall in der echten Welt.
Ja. Jetzt. Oder halt irgendein Vertrag, wo drin steht, einmal
die Michael Jackson Geschichte halt.
Genau.
Ne? So, ja,
dein
ja.
Kind gehört mir.
Ja.
Einen Aspekt dieses Filmes haben wir tatsächlich jetzt noch überhaupt gar nicht wirklich angesprochen, nur kurz mal in Nebensätzen erwähnt. Es gibt in diesem Film ja
das
drei.
Das ist so eine Büchse der Pandora alles, ey.
Es gibt in dem Film drei Ebenen. Es gibt die Ebene von Truman in seiner Simulation, natürlich das, was wir am häufigsten sehen. Es gibt die Ebene der Filmemacher, Christoph und seine Schergen, die im Regieraum rumsiffen. Und es gibt noch eine dritte Ebene, die Zuschauer. Es gibt so verschiedene Zuschauer, die man immer wieder im Film Truman Show sieht, die Truman Show sehen, wie zum Beispiel diesen witzigen kleinen Typen in der Badewanne oder diese zwei alten Frauen ganz in rosa gekleidet mit dem Truman-Kissen.
Ich bin Fan von den Asiaten, die Deutsch lernen. Oder Englisch.
Englisch, ja, genau. Stimmt. Oder diese zwei komischen Fettsäcke, diese
die Wachleute.
Diese Wachmänner da, ja. Diese Parkhaus-Wachleute.
Scully aus Brooklyn Nine-Nine.
Ja, der schon damals den Bürstenschnitt hatte.
Ja, total geil. Das muss auch geil sein, wenn du eine Frisur hast und sich in Hollywood mit dieser Frisur durch. Ist wie dieser eine Typ, der immer den Mexikaner spielt und immer, ich glaube, Carlos heißt, ne?
Ist immer den gleichen Namen hat, ja.
Ja. Ja, und diese Zuschauer, die man da sieht, die sind süchtig nach dieser Sendung. Für die ist das ein. Für den Typen in der Badewanne ist das gefakte Leben der Truman Show realer als sein eigenes Leben.
Ja.
Wir sehen über den Badewannentyp nicht genug, um das zu sagen.
Ich wollte gerade sagen, das war eine gewagte Aussage.
Aber wir vermuten es vom Gefühl her.
Naja, das Ding ist ja, ich glaube, die gespielte Zeit, also Spielzeit und gespielte Zeit, ganz kurz ausholen, also das, die Handlung, über wie viel Zeit erstreckt sich die Handlung im Film? Ich glaube, es sind 4 Tage oder so, 4, 5 Tage. Von dem, was wir von dem Typen sehen.
Genau, eine Woche, der sagt doch irgendwie, was in der letzten Woche passiert ist, war irgendwie
oder so.
Irgendwie sowas.
Ja, ja. Ich meine, auf jeden Fall, was passiert, könnte man, weil das hat mich damals beim ersten Gucken schon irritiert, könnte man davon ausgehen, dass der Typ in der Wanne 5 Tage in der fucking Badewanne sitzt.
Ja, Mann. Ja, oder halt wahrscheinlich jeden Abend baden geht und sich die Serie anguckt. Ja.
Also und selbst sogar in der Badewanne einpennt, während Truman schläft, weil die sagen, viele Leute lassen ihn abends an zur Beruhigung.
Ja, die gucken ihm beim Schlafen zu und schlafen dabei auch selbst ein.
Also wir sehen ja sogar, dass der Typ in der Badewanne einpennt. Was ich sagen wollte, also was wir da an Zuschauern sehen, wir haben einmal diese asiatische Familie, die da währenddessen Englisch lernt. Wir haben Leute im Job, das sind die beiden Wachleute. Wir haben Typen in der Badewanne, also eine super intime Alleinsein-Situation. Wir haben Menschen in einer Bar.
Public Viewing.
Und wir haben dieses krasse Public Viewing. Ja, das sehen wir aber nur einmal, diese Public Viewing-Nummer. Aber in der Bar ist es ja im Prinzip auch Public Viewing, in kleiner.
Ja. Ja, das mit der Bar meine ich ja.
Achso, du meinst es mit der Bar? Nee, ja, weil ja. Es gibt ja auch so eine Einstellung mit so einem krassen Public
View. Aber ich meine, das mit
zu seiner Hochzeit, wo man sieht seine Hochzeit wurde am Times Square übertragen und so eine Sache.
Ja, ich meinte das mit der Bar, wo wirklich 20 Leute in der Bar gebannt auf dem Bildschirm gucken.
Wo der Barkeeper noch ankommt, hell, das haben wir doch alles auf dem Highlight-Special. Also gibt's offensichtlich DVDs oder Videokassetten von Truman.
Und diese ganze Nummer, also diese Zuschauer, die da dargestellt werden, die werden alle überhaupt nicht groß, ich sag mal, eingeführt. So, du siehst in einem Bild, was das für Leute sind. Mhm. Und die werden auch nicht näher beschrieben. Was interessant dabei ist, ist die Konstellation, was für Menschen das sind und in welchen Situationen die sind. Weil im Prinzip sind die nur dafür da, zu erzählen, jeder guckt das. Und zwar in jeder Situation. In jeder alleine nackt in der Badewanne sitzt oder mit 50 anderen besoffen in der Bar, jeder guckt das immer.
Mhm. Jeder, ja, hast du vollkommen recht, jeder guckt Truman Show. Und vor allen Dingen, du siehst halt auch diesen Informationsfluss. Wie gesagt, ich beziehe mich da auf meine Farblehre, die ich aus dem Film rausgesehen habe, dass sich jeder halt auch untereinander entweder die Rolle von Truman oder von den Executives einnimmt, je nachdem wie viel, also dieses Phantom halt einfach. Die Neulinge, die vielleicht reinkommen und sehr viele Fragen noch stellen, die einfach alles wissen. Die alten Veteranen. Das sind ja auch immer, sorry, wie gesagt, bei der Szene, die ich rausgesucht habe, da ist halt auch noch eine alte Omi, die dem das erklärt. So, ja, klar, Omi guckt das wahrscheinlich den ganzen Tag.
Ja, das ist so wie heute der Alte dem Jungen erzählt, wofür der grüne Infinity Stone ist.
Das sind Dinger, die ich am Lagerfeuer meinen Enkelkindern dann mal erzähle.
Ja, ey, ohne Scheiß, wenn du 30 Jahre lang dieselbe Serie geguckt hast, frag mal Oma nach der Lindenstraße.
Ja.
So, ne? Also,
ey, ich habe mit meiner Oma, eine der langweiligsten Serien der 80er, so Jack. Kennt ihr noch Jack?
Ja.
Über diese scheiß Navy-Piloten oder was das ist?
Ja. Vorsicht, wir haben schon von uns an, von einem Hörer haben wir schon per Kontaktformular auf kackundsach.de aufs Maul gekriegt, warum wir über die Serie geschimpft haben.
Ja, ich mach's gerne nochmal. Also sprich mich gerne persönlich an, Jack ist kacke. So, Richard at Kack und Sach, viel Spaß.
Ich hab's nicht gesehen.
Auf jeden Fall.
Also nie wirklich.
Ich hab das auch gesehen, das war mies, Mann.
Ja, Jack ist, auf jeden Fall. Meine Oma, ganz, ganz großer Fan von Jack. Frag sie irgendeinen Scheiß dazu, sie kann dir sofort sagen, wo was passiert. Das ist wirklich der Hammer. Übrigens, selbes Phänomen in unserer Generation bei Leuten, die in unserem Alter Navy CIS gucken. Oder Grey's Anatomy oder sowas. Das ist genau das Gleiche.
Bei mir ist das mit Alf.
Ja.
Ich hab das mit Scrubs.
Ich auch, mit Scrubs.
Hm? Ja?
Ja.
Oder mit Game of Thrones, wie alle.
Ja.
Also bis es passierte.
Ja, Simpsons. Ja, bei mir Simpsons und Scrubs ganz viel, ja.
Die Truman Show war, also jetzt gucken wir das halt heute mit über 20 Jahren Abstand und sagen, Simulationstheorie, habe ich schon 50.000 Mal gesehen. Das war damals halt wirklich seiner Zeit mega voraus, Alter. Es war ja auch noch vor Matrix.
Ja, vor allen Dingen Truman Show kam ins Kino, bevor Big Brother, glaube ich, kam. Also
ja, ein Jahr vorher.
Truman Show war vor Matrix und ein Jahr bevor eine berüchtigte holländische Produktionsfirma mit der Show Big Brother angefangen hat.
Ja. Ja, und wie viel dieser Film halt auch, überleg dir mal, das ist so geil. Die Leute machen sich Gedanken darum, dass wir derzeit zum Beispiel auch unsere Adresse und Namen, wenn wir ein Restaurant besuchen oder irgendwas, mit Telefonnummer hinterlegen müssen. Offen, ausliegend, für jeden einsehbar. Ne? Wenn ich an meinen Arbeitsplatz zurzeit gehe, dann kann ich ganz genau sehen, wer von meinen Arbeitskollegen wann wie im Büro war, wenn ich mal ins Büro muss gerade. Ne? Auf der anderen Seite sind aber auch, das hat die Heute-Show so schön irgendwann mal online gepostet, sind auf Platz 1 der Apps, die am meisten gedownloadet und genutzt werden, TikTok und WhatsApp.
Ja.
So. Die Datenschutzlöcher schlechthin überhaupt, ne?
Mhm.
Ich kann von mir selber sagen, eine App davon habe ich natürlich auch auf meinem Handy.
Ich habe beide auf meinem Handy.
Und was die Truman Show halt gezeigt hat, dass dieser persönliche Voyeurismus so ausgelebt wird, ich gehe mal so weit zu sagen, das haben wir heute auch. Heute machen es die Leute nur freiwillig. Also Keep Up with the Kardashians unterscheidet sich von Truman nur insofern dahingehend, dass Truman nicht wusste, dass er gefilmt wird.
Ja, also die Thematik bei Truman Show, wenn wir jetzt mal diese Erkenntnistheorie außen vor lassen, sondern wirklich nur das, was es von außen ist, also eben diese Fernsehshow, ist seiner Zeit nicht voraus, das würde ich nicht sagen, weil ja, okay, das war ein Jahr vor Big Brother, dahingehend ist es seiner Zeit voraus.
1984 war auch seiner Zeit voraus von Orson Welles.
Genau, aber jetzt in dem Fall ist es A, nur ein Jahr und B, ist Reality TV da ja schon nichts Neues gewesen. Big Brother war im Prinzip die nächste krasse Stufe, die dann wirklich genauso funktioniert wie Truman Show.
Obwohl Big Brother dann im Anschluss auch durch billige Spielchen und durch künstliches Drama aufgepeppt werden musste, weil einfach nur die Realität selber den Zuschauern zu langweilig
wurde. Genau, aber da sind wir ja noch gar nicht. Was ich so faszinierend bei Truman Show an der Stelle finde, so wir sind in einer Zeit, also in den 90ern gab es schon Reality-TV, es gab auch schon vor allem diese beschissenen Talkshows, wo die Leute ihre schmutzige Wäsche im Fernsehen gewaschen haben.
Schmutzige?
Das gab es ja im Prinzip alles schon. Und Truman Show kommt ja auch nicht aus nichts. So, die sind halt hingegangen und haben im Prinzip eine Bewegung, die beobachtet wurde, ad absurdum geführt. Hm. Bemerkenswerterweise zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Also normalerweise kann man davon ausgehen, also gefühlt zumindest, dass sowas dann erst eigentlich 5 Jahre später erst auftaucht, dass sich jemand über sowas lustig macht. Truman Show war extrem früh dafür. Die waren sehr schnell dabei, genau das vorzuwerfen. Und wie du gerade schon sagtest mit Instagram und Co., an Aktualität hat dieser Film eigentlich nicht verloren.
Nee.
Ja, weil die Perversion, was in den Medien passiert, ist immer noch da. Schauen wir auf die jetzt Corona-Zeit. Was war der größte Hit in der Corona-Zeit? Fucking Tiger King. Übrigens eine Serie, die ich scheiße finde. Müssen wir an anderer Stelle vielleicht mal besprechen.
Ja, andere
Stelle.
Können wir vielleicht beim Geburtstag drüber sprechen.
Wie auch immer. Jedenfalls, das ist nichts anderes. Das ist Reality-TV. Ja. Das ist Trash-TV. Jetzt in dem Fall, Truman Show ist kein Trash-TV, aber das ist eine Reality-Show. Du guckst Leuten bei ihrem Leben zu. In dem Fall natürlich überdramatisiert und so weiter. Aber der Grundgedanke ist der gleiche. Du guckst Leuten dabei zu, wie sie ihr Leben führen und findest es spannend aus voyeuristischen Gründen, aus ich stelle mich über die Gründen oder ich leide mit den Gründen. Es gibt ja ganz viele verschiedene Gründe, warum man sich Reality-TV anschaut und warum das so erfolgreich ist. Und es ist halt bahnbrechend erfolgreich bis heute. Und deswegen finde ich persönlich, ist dieser Film so aktuell, weil die Perversion, die da dargestellt wird, die ist immer noch nicht erreicht, aber wir kommen der ganzen Sache immer näher. Mhm. Dieser Scheiß muss immer noch abstruser werden. Mhm. Gott sei Dank ist Big Brother nicht mehr so erfolgreich, wie es mal war. Nicht, weil ich jetzt die Serie generell verteufle, was ich tue, das hat damit aber nichts zu tun, sondern weil sonst wären die nämlich irgendwann auf
schön
die
gesagt.
Idee. Ja, Mann. Ja, weil sonst wären die nämlich irgendwann auf die Idee gekommen, Baby da reinzusetzen. 100 Pro. Wäre irgendwer auf die Idee gekommen, Big Brother Staffel 25, weil es immer noch der Quotenrenner ist, jetzt mit Baby. Ja, also
erste Frage des Erfolges halt doch einfach, wie hoch die Hemmschwelle dann gewesen wäre, ja.
Genau. So, und jetzt haben die sich diese Hemmschwellen zwar verschoben, also wir sind jetzt nicht mehr nah bei der Realität, sondern wir gehen immer mehr in Sachen scripted, wie bei Tiger King ja auch, das Ding ist gescriptet, so wir sehen echte Leute, aber mehrere Jahre runtergebrochen auf 8 Folgen sind gescriptet, sorry, oder 10 Folgen.
Der Realität wird auf die Sprünge geholfen.
Ja. Genau. Und so, da könnte man jetzt sagen, okay, dann ist Truman Show ja überholt. Nein, was wir jetzt sehen, ist der Tod des Vaters. Mhm. Also diese Folgen, wo der Vater stirbt, wo Truman Scheiße passiert, das ist also, das Ding als Konzentration wird heute als Reality-TV verkauft. Das heißt, diese Nummer, also, dass da Milliarden von Menschen bei dem Tod des Vaters, bei der Beerdigung, bei dem trauernden kleinen Jungen, der sich die Schuld daran gibt, dass sein Vater tot ist. Die Folgen sehen wir ja gar nicht in dem Film. Wir müssen jahrelang einen depressiven kleinen Jungen gesehen haben, der glaubt, Schuld am Tod des Vaters zu sein. Und das ist das, was wir heute im Reality-TV sehen. Mhm. Also im Großen.
Während auf der nächsten Doppelseite in der fucking InTouch, die schlimmste Zeitschrift auf dem ganzen Planeten, neben der Bild-Zeitung, während auf der nächsten Doppelseite wahrscheinlich dann das Interview mit dem Schauspieler des Vaters war.
Exakt.
Ja.
Wie er über seinen Tod spricht.
Ja.
Die Maske, mit der ich atmen sollte, war zu eng. Vater von Truman äußert sich kritisch im Interview über Produktionsgesellschaft.
Ja. Äußerungen von Trumans Vater grob falsch.
Ja.
Solche
Sachen.
Deswegen, also diese Idee der Perversion ist immer noch total aktuell. Nur, dass halt sich halt eben auf solche Dinge fokussiert wird heute und nicht mehr auf den Voyeurismus des gesamten Lebens, sondern nur auf die kranken Sachen.
Trumans Vater live bei uns zitiert: Ich weiß warum. Weswegen Truman gelb trägt, auf Pimmel steht und war, ob er mal fallen gelassen wurde. Er weiß die Antworten.
Ja, genau. Und dann so ein schwubbeliges Interview drumherum. Ne? Also. Ja, ja.
Oder halt einfach nur so ein Zitat, so bildmäßig aus dem Zusammenhang, total aus dem Zusammenhang gerissen. Was wir getan haben, war falsch. Ja, als wir am Strand waren und ihn anstatt mit 50 plus Sonnenlotion einzureiben, nur 20 genommen haben. Ja, das war wirklich falsch. Da haben wir uns als Eltern nicht gut verhalten. Aber das ganze Interview ist darauf ausgelegt, dass man denkt, mein Gott,
stellt er jetzt seine eigene Rolle in Frage, man weiß es nicht. Ja,
was man heute als Clickbait bezeichnet.
Ja, ne? ganz genau das.
Sie glauben nicht, was der Vater dazu gesagt hat.
Aber Truman, wie gesagt, ey, Voyeurismus, der Zuschauer wird selber, ich zitiere gerne das Zitat sage ich nochmal, die Kritik nochmal, der Zuschauer wird vom Voyeuristen selber zum Voyeur, ne? Vom Voyeur zum Voyeuristen. Naja. Und das erleben wir heute. Ich meine, geh mal auf Instagram heute und folg einfach mal so ein paar wirklich Influencern oder so. Ey, ohne Scheiß, die würden sich selber bei ihrem Kaiserschnitt oder bei sonst was halt irgendwie filmen.
Gab's das nicht sogar schon?
Keine Ahnung. Selbst wenn es das gibt, dann bin ich da leider. Sehr zu blöd, das klingt, aber bin ich da nicht die Zielgruppe für.
Ja. Weißt du,
ich bin Team Katzenvideos im Internet.
Weil du gerade Voyeurismus angesprochen hast, so andere Leute zu beobachten, was ja manchmal irgendwie so abfällig als Voyeurismus bezeichnet wird, ne? Andere Menschen beobachten. Finde ich persönlich, ist grundsätzlich was total Normales und wahrscheinlich Natürliches. Der Mensch ist,
Alter, das machen Menschen im Urlaub. Wir gehen heute ins Café, was macht dann? Jo, Leute gucken.
Der Mensch ist ein soziales Wesen und dazu gehört es halt auch, andere Menschen zu beobachten und zu gucken, was die machen. Natürlich, das lieben wir.
Also Voyeurismus ist an der Stelle ein relativ schwieriger Begriff, weil der wird so medial für alles Mögliche benutzt. Ne? Das ist so, ich gucke jemandem anders zu, ha, Voyeur. Ihr kennt das so im popkulturellen Kontext gebraucht. Im Prinzip oder ist eigentlich so
negativ konnotiert immer halt.
Genau, eigentlich, ja, aber das dann mehr zurecht, weil eigentlich kommt der Begriff halt eben aus dieser, aus dem Lustgewinn des Beobachten von sexuellen Handlungen oder nackten Fleisch von anderen Leuten. Das muss nicht mal heimlich sein. Also ich gucke jetzt zum Beispiel Menschen beim Ficken zu, die neben mir sitzen und die wissen auch, dass ich denen beim Ficken zugucke.
Wir sitzen im Swingerclub.
Genau, das ist Voyeurismus im Prinzip, dass mich das geil macht. Das ist halt der springende Punkt. Also es geht um sexuellen Lustgewinn durch das Beobachten. So, und das geht dann halt eben bis zum heimlichen Voyeurismus, was wir heutzutage als Spanner bezeichnen. Also Leuten, die mit dem Fernglas im Baum sitzen, Marty McFlys Vater. solche Dinge. So, das sind Spanner, das ist heimlicher Voyeurismus. Ja. Und dieser Begriff, das ist ähnlich wie bei der Psychopathie, wird halt völlig inflationär häufig benutzt. Ja. Deswegen jedes Mal, wenn ich jetzt Richard beim Rauchen zugucke, bin ich Voyeur.
Ja.
So, ne? Also so wird er mittlerweile benutzt. Da muss man vorsichtig sein. Der Begriff bezeichnet eigentlich eher ein sehr viel ernsteres Thema. Und der Grundgedanke des Voyeurismus, also dass ich Leuten gerne zugucke und auch, dass ich das sexuell anregend finde, Leuten beim Vögeln zuzugucken, da reden wir noch nicht über ein Problem. Wir sprechen, und deswegen negativ konnotiert ist schwierig an der Stelle, weil es ist zu dem Zeitpunkt spricht man noch nicht von Voyeurismus, sondern also das ist natürlich, das geil zu finden.
Also wenn ich Richard beim Rauchen zugucke und dabei spiele ich an meinem Schlong rum, bin ich Voyeur.
Also kommt drauf an, was galt dich denn auf, dass er an deinem Schlong rumspielen oder dass Richard an einem langen, harten Gerät lutscht?
Na, beides natürlich.
Ja, dann wärst du im Prinzip ein Voyeur, ja. Aber es geht tatsächlich eher, also wenn Richard an seinem Schlong spielt, während er raucht und du guckst ihm dabei zu und wirst davon geil. Weil es muss schon sexuell konnotiert sein.
Aber wenn mein Schlong raucht, während ich spiele, dann sind wir bei ganz anderen Sachen.
Ja, dann solltest
das kompliziert.
Du Richard zum Arzt und du Fred zu einem Psychiater. Voyeurismus beginnt an dem Zeitpunkt, wo das Beobachten oder beziehungsweise der sexuelle Lustgewinn durch das Beobachten von sexuellen Handlungen oder eben nackten Menschen zu einem Problem wird. Da beginnt Voyeurismus. Deswegen, der Begriff ist negativ konnotiert,
okay.
Liegt in der Natur des Begriffes, wird aber mittlerweile für alles Mögliche benutzt und dementsprechend ist es schwer zu sagen, dass der Begriff negativ ist.
Danke, Professor Angenheiß.
Ja, das
genau, lange ausgeholt, was ich in einem Satz gesagt habe.
Ja, genau.
Hast du vollkommen recht.
Um es in einem Satz, typisch Tobi, um es in einem Satz nochmal zu sagen, wenn du anderen zuguckst und geil wirst, bist du Voyeur. Wenn nicht, guckst du nur zu.
Nein, ihr habt nicht verstanden, was ich gesagt habe.
Ich höre mir das
geil werden ist normal, krankhaft geil werden, okay. Das ist das Problem.
Ich höre es mir auf der Aufnahme nochmal an und werde mir dabei einen runterholen. Ist das in Ordnung? Danke.
Das macht doch was Sinn.
Wir sind übrigens, wer das gerade mitbekommen hat schon, wir sind als kinderfreundlicher Podcast ausgezeichnet worden.
empfohlen worden.
Kommen wir gleich dazu im Hörerfeedback. Ja, Leute, die Truman Show, es ist ein fantastischer Film. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist einer meiner 20 Lieblingsfilme, glaube ich.
Ja.
Ohne Scheiß, Mann.
Auch eine meiner ersten DVDs. Also ich finde den auch, ich finde ihn sagenhaft gut und absolute Hörempfehlung. Hörbefehl. Hört euch mal. Schaut euch mal die Truman Show an, halt wirklich. Und weil, wer ihn nicht gesehen hat, das ist so ein Film. Wer den nicht gesehen hat, sorry, nicht gesehen, keine Meinung. Guckt euch den Shit mal an, ey.
Jim, ich hab noch ein ganz, ganz kleines Ding, das ich noch kurz einwerfe. Also wirklich ganz klein. Man kann sich, glaube ich, relativ leicht vorstellen, dass es auf dieser Welt Menschen gibt, die das Gefühl haben, dass sie pausenlos gefilmt werden und in einer Reality-Show leben. Das gibt es tatsächlich, das ist ein psychologisches Phänomen, das nennt sich tatsächlich Truman-Show-Wahn. Das hat der Entdecker Joel Gold so genannt, ein Psychiater.
In den 80ern, oder?
Nee, 2004.
2004, so,
2004 ja. Hat er das mehr oder weniger entdeckt, wenn man so nennen will. 2008 wurde das
2008, genau das hatte ich auch gelesen.
2008 wurde das halt im British Journal of Psychiatry veröffentlicht. Ist aber eher ein Begriff aus der Populärwissenschaft und nicht aus der psychiatrischen Wissenschaft. Einfach, weil es zu wenig Fälle gibt. Also das passiert super selten. Es sind halt Wahnvorstellungen.
Und diese Patienten denken,
die sind in einer Reality-Show und interessanterweise, also es gibt wie gesagt nicht viele Fälle, hoffen die alle irgendwann auf die letzte Folge und streben auf die letzte Folge hin. Und da sind dann auch so merkwürdige Geschichten, wie das wollte die Freiheitsstatue hochklettern, weil er dachte, dass der Produzent geplant hat, dass er da oben auf seine wahre Liebe wieder trifft und dann endlich diese Serie zu Ende ist. Also du hast einen relativ hohen Leidensdruck bei diesen Menschen. Die wollen, dass der Scheiß zu Ende ist. Aber es sind halt super wenige, deswegen spielt das nicht so eine große Rolle.
Sehr selten. Und wenn du richtig am Arsch bist, dann hängst du in Bandersnatch fest in der Serie. Und Black Mirror Bandersnatch.
Gut. Das wollte ich noch kurz einwerfen. Die Frage mal aufkommt, ob es das gibt.
Ja, auf jeden Fall. Das wäre auch hundertprozentig wieder als Ergänzung gekommen, was dann heißen würde, das war ein Fehler von uns. Aber es ist nur eine Ergänzung.
Ach, jetzt wird schon wieder zickig, bevor das Hörerfeedback kommt.
Nein, ich... Oh, Gottes Willen. Nein. Ich berufe mich einfach nur als Mensch darauf zu sagen, vieles wird dann als Fehler ausgelegt, was eigentlich nur eine Ergänzung ist. Und das sollte jeder eigentlich mal vor sich hinterfragen. Ja. Weil das passiert relativ häufig bei sehr vielen Leuten.
Wir können nicht immer über alles reden. Wir können schon, aber dann würden wir die Grenzen von Zeit und Raum sprengen. Was durchaus im Bereich des für uns Möglichen liegt, aber wir wollen es einfach nicht.
Wir haben es mal getan, das Ding nennt sich Herr der Ringe.
Ja. Aber hätten wir das für die Truman Show gemacht, dann wäre mein Hirn danach Rührei, ey, echt. Außerdem, das sind auch Fragen, sorry, das sind, also wer von euch wirklich noch so dumm ist, Philosophie zu studieren? Das ist Teil
von... Du Wichser.
Ey, sorry, Mann, Alter, du machst doch keinen Bachelor Philosophie und versuchst dann halt irgendwie aktiver Philosoph zu werden.
Klar, warum nicht? Das war ursprünglich mal mein Plan.
Ja, dann schreibst du im besten Fall eine Kolumne vielleicht bei der Zeit.
Alter, ich hab Film studiert, das ist jetzt so viel klüger.
Ja, Mann, Richard, ich wollte es gerade fragen.
Richard, Philosoph auch gekonnt.
Ja, Richard, halt dein Maul. Ein Typ, der Film studiert hat und jetzt sein Geld damit verdient, dass er mit zwei Fettsäcken Bier trinkt und Audioaufnahmen macht.
Fred takes one to no one. Ich weiß ja, wovon ich rede. Ich habe was studiert und verdiene mit was anderem Geld.
Meine Herren, ey. Also, das hier ist für alle, das hier ist für euch Philosophen und Ägyptologiestudenten da draußen. Wir kommen nämlich jetzt zum Hörerfeedback. Das erste Hörerfeedback, und das ist etwas, worauf ich mich wahnsinnig freue heute, kommt von tatsächlich der zweitauflagenstärksten Tageszeitung Deutschlands, der Süddeutschen Zeitung.
Nice. Yeah.
Die haben vor ein paar Tagen, das ist groß, Mann, das ist groß, die haben vor ein paar Tagen einen Bericht.
Wir haben uns auch sehr geehrt gefühlt. Wir mussten lachen, aber wir haben uns auch sehr geehrt gefühlt.
Die haben einen Artikel veröffentlicht, und zwar auf der Medienseite in der Zeitung.
In der Zeitung selber, gleich hinter den Stellenanzeigen.
Mit dem Titel Kinderpodcasts, die auch Eltern gefallen. Und da wurden verschiedene Podcasts empfohlen, so Sendung mit der Maus und so weiter, für Kinder schön zum Hören, auf längeren Autofahrten. Und wir wurden auch empfohlen, da hieß es, wer etwas ältere Kinder hat, die sich das Netz erobern, sollte wachsam, aber nicht zu zimperlich sein. Kack- und Sachgeschichten. Der Podcast mit Klugschiss verwendet zum Beispiel Schimpfwörter sehr großzügig. Für 12-Jährige, die sich für Popkultur, Wissenschaft und Technik interessieren, ist er aber vor allem eine Heranführung an fundierten Journalismus.
Wow.
Yeah. Die drei Macher stellen die richtigen Fragen. Welche Naturgesetze herrschen in der Welt von SpongeBob? Welche psychische Störung hat Darth Vader? Welche politischen Instanzen gibt es im Harry Potter-Universum? Die Antworten sind politisch nicht immer korrekt. Aber immer auf der richtigen Seite, finde ich einen tollen Satz.
Ja, Mann. Ja.
Und vor allem gut recherchiert. Man merkt, dass hier keine Fans, sondern Profis am Werk sind. Adrian Kreie hieß der Autor. Viele Grüße an dich, Mann.
Vielen Dank, Herr Kreie.
Vielen, vielen lieben Dank, wirklich. Also.
Was soll ich sagen? Nehme ich.
Da kann man jetzt noch wieder, hat man jetzt wahrscheinlich wieder einige, die dann sich jetzt hinschauen. Da kann man immer sehen hier, der deutsche Journalismus, mit was für einem Scheiß die sich auseinandersetzen.
Im wahrsten
Sinne
des Wortes?
Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber hey, wir wissen, wer wir sind und wir haben nicht darum gebeten, hier erwähnt zu werden. Also.
Ich finde es großartig. Also aus mehreren Gründen. A, weil das meine Stolz so ein bisschen, meine Stolz so ein bisschen erbrusten lässt. Meine Brust so ein bisschen vor Stolz anschwillen lässt, weil er Journalismus benutzt. Das finde ich großartig.
Ich habe mir den Artikel original auf die Brust tätowieren lassen.
Das ist halt genau wie die Nummer, dass wir mit der Joker-Folge von Hoaxilla im Spektrum Wissenschaft war. Also wir sind jetzt offiziell Wissenschaftler und Journalisten. Also das haben andere so entschieden. Und das finde ich witzig. Ich finde das super, oder das finde ich cool. Witzig finde ich, dass wir in der Kinderrubrik da vorgestellt werden. Ich finde das herrlich.
Das finde ich auch so geil. Vor allem ein Podcast, der wirklich aber seit Folge 1 sagt, an Kinder, fragt eure Eltern, bevor ihr uns hört. Und wir sind halt wirklich seit Folge 1. Es gibt nicht eine Folge, die nicht explicit gerankt ist.
Die verbotene Frucht.
Ihr Tripperpimmel.
Ich finde das herrlich.
Die verbotene Frucht.
Ja, Mann, ich sag's euch.
Und das mit dem keine Fans, das würde ich so nicht schreiben. Fans und Profis.
Ja.
Wir bleiben bei den Minderjährigen und kommen zu einer Zuschrift von Anja B. Sie schreibt, mein Sohn wird diese Tage 14 Jahre alt, ist seit über einem Jahr treuer Fan von euch. Nice. Unabhängig von mir, die euch immer nur alleine gehört hat. 12 Years of Pokémon wurde ihm bei dieser vorgeschlagen und ab da konnte er nicht genug vom Podcast mit Klugschiss kriegen. Er zitiert oft und viel von euch. Die Folge zum Thema Hexen haben wir letztens fürs Homeschooling in Geschichte verwendet. Und damit die Lehrerin begeistert, welche sie prompt allen Schülern empfohlen hat. Der Artikel bringt alles wunderbar auf den Punkt. Wir freuen uns extrem für euch und ihr verdient noch viel mehr öffentliche Anerkennung.
Da fällt mir auf, das ist nicht das erste Mal, dass wir hören, dass Lehrer unser Zeug, nenne ich es mal, in den Lehrstoff einbauen.
Also, stimmt.
Ich glaube, das ist das dritte Mal oder so. Und witzigerweise ist aber dieser SZ-Ding das erste Mal, dass wir in der Presse sind. Das heißt, wir finden häufiger in Klassenräumen statt als in der Presse, als öffentliches Medium.
Ich muss aber auch dazu sagen, wir kriegen über Social Media relativ häufig mittlerweile, meistens sind es Schüler, relativ häufig meistens Nachrichten zu, hey, ich muss die und die Hausarbeit schreiben, darum geht's. Was ist denn eure Meinung dazu? Oder habt ihr noch, weiß ich nicht, sowas wie, ich mache eine Pro- und Kontraliste, habt ihr noch Punkte, die vielleicht dafür sprechen oder dagegen oder solche Sachen, ne? Wo ich dann auch sagen muss, ich finde das super cool, dass Leute uns das schreiben.
Cool, ja.
Aber ohne Scheiß, das würde den ganzen Arbeitstag füllen, auf solche Sachen zu antworten. Das ist, also, ja, wenn es so kurze Sachen sind, antworten wir auch sehr, sehr gerne drauf. Aber manchmal kommt auch wirklich so, da hast du echt das Gefühl, da schreiben dir dann Leute, und du hast echt das Gefühl,
mach mal meine Hausaufgaben.
Hast du jetzt schon was recherchiert oder soll ich jetzt deine Hausaufgaben machen?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Aber ich finde es total cool, diese Zuschrift zu kriegen.
Ich finde es super geil, ich freue mich auch jedes Mal.
Ich habe auch einmal eine Zuschrift bekommen von einer jungen Hörerin, die gesagt hat, ey, dieses und jenes Thema kommt bei uns im Deutsch-Abi. Wollt ihr nicht eine Folge darüber machen? Das würde uns helfen. Und jetzt zeige ich dir mal was.
Ohne Scheiß, ich wollte früher immer einen Podcast.
Ich fand die Idee voll geil, Alter. Ich fand die richtig fantastisch. Ich war schon kurz davor, euch zu schreiben, so, ey, lasst das machen. Wir unterstützen die Jungs und Mädels beim Deutsch-Abi. Und dann ist mir eingefallen, ja, föderales System. Ja. Überall in Deutschland, in jedem fucking Bundesland ist es ein anderes Thema.
Nee, aber was man machen könnte für die Zukunft, wir machen mal irgend so ein, machen wir das Premium, verdienen wir Geld damit. Dass wir so Klassiker machen wie Wilhelm Tell, Effi Briest, Don Carlos,
Romy und Julia, Nathan der Weise. Herr der Fliegen, ganz, ja. Schatzinsel gab es bei uns auch. Faust 1 und 2.
Ich weiß, dass ihr verkappte Intellektuelle seid und die Hörer wissen das auch, aber ey, Schuster, bleib bei deinen Leisten.
Können wir mal Dürrenmatt machen?
So Literaturklassiker so zusammenfassen und die mal eben schnell in 3 Tagen recherchieren, vergiss es halt.
Ja, nee,
also bei Faust bin ich auch aus.
Das ist was, sorry, das fällt dann wirklich in die, wir machen das hier Vollzeit.
Ey, Effi Briest gibt's auch einen Film.
Ja, der ziemlich scheiße ist.
Ey, wenn wir
Anna Karenina, aber das Buch auch, sorry.
Es gibt auch einen Film über Anna Kareninov. Das Buch war scheiße und auch der Film mit Keira Knightley, glaube ich, ist der war auch der letzte Dreck, ey.
Gut, also viele Grüße an die Betty Reis Gesamtschule. Viele Grüße auch an alle aus der Klasse von Anjas Sohn. Zieht euch die Scheiße rein, Mann. Zieht euch die Scheiße rein. Also uns, den Podcast meine ich.
Ich muss ganz dann, ehrlich sagen, auch wenn es nicht so weg ist, ich würde gerne mal in eine Schule kommen.
Dann kommt hier im Hörerfeedback noch die Anke zu Wort. Sie schreibt, liebe Kakonauten, erstmal großes Lob zur Filmgeschichte-Folge, die war der Hammer.
Hallo Anke.
Zur letzten Folge unter Frage, warum sich Vampire nicht einfach Menschenfarmen zulegen, noch eine Überlegung. Vampire brauchen ja nicht nur unser Blut, wir schaffen ja auch das Lebensumfeld der Vampire. Ohne uns müssten sie selbst Häuser bauen, Musik komponieren, Kleidung herstellen und so weiter. Ein bisschen hat Fred darauf ja schon angespielt, als er gesagt hat, wenn alle Vampire sind, ist das Vampirsein nichts Besonderes mehr. Nun meine Theorie. Vielleicht gab es ja durchaus Vampire, die sich als Menschenfarmer versucht haben. Was dann dazu geführt hat, dass innerhalb kürzester Zeit an betreffendem Ort keine menschliche Zivilisation mehr gegeben hat. Weil die Leute entweder Futter waren oder geflohen sind oder das wiederum erklärt den Niedergang der einen oder anderen Hochkultur. Ed Richard, dunkles Zeitalter Griechenlands. Nach ein paar, ich glaube, das war an Tobi gerichtet.
Das ist wahrscheinlich.
Nach ein paar fehlgeschlagenen Versuchen haben die Vampire dann beschlossen, doch lieber Jäger zu bleiben. Außerdem gibt es natürlich ein logistisches Problem. Wer überwacht tagsüber die Menschenfarmen? Viele Grüße, Anke.
Hä? Ja, darüber haben wir. Wieso? Moment. Wer überwacht tagsüber die Menschenfarmen? Es gibt auch bei uns ein Schichtsystem.
Das stimmt. Einfach abschließen.
Ja, und ein dunkler Raum.
Ja, ein dunkler Raum. So, wie gesagt, Schichtsystem halt einfach. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dann zu sagen, wenn es keine Menschen mehr gibt, wer macht dann Musik, wer baut Häuser? Es gibt doch 100% Bauarbeiter-Vampire.
Ja, die Vampire haben halt, darüber haben wir bei Blade gesprochen. Dass Sonnenlicht dich nicht nur schädigt, sondern dich brutal umbringt, ist ein massiver Malus.
Ja.
Und heute haben wir auf jeden Fall Technologien, um das zu verhindern, wie Motorradhelme oder riesengroße Gebäude, in denen man sich bewegen kann. Der Vampir im Mittelalter hatte nicht die Möglichkeit, sich wirklich safe gegen Sonnenlicht abzuschotten.
Außer unter der Erde, ja.
Außer unter der Erde, in einer riesengroßen Burg vielleicht, ne? Möglichkeiten gibt's schon, aber es ist nicht leicht.
Gibt einen Grund, warum Dracula in einem Schloss gewohnt hat.
Ja, schon, aber er hat trotzdem tagsüber gepennt, Mann.
Ja, deswegen ja.
Ja,
aber deswegen ist das ja auch erst alles wichtig in der Neuzeit dann, weil, wie gesagt, da gibt's halt die Probleme nicht mehr. Und wenn Deacon Frost ein verwandelter Vampir ist, der ja Arzt ist, das legt er ja nicht ab, der ist
im
ja
Comic,
dann nicht nur Vollzeit.
Im Comic ist er Arzt,
der ist ja dann nicht, ja, aber trotzdem, der ist ja dann nicht mehr, nicht nur Vollzeit einfach nur noch Vampir. Genau wie von uns auch keiner Vollzeit einfach nur Mensch ist. Vom Berufswegen halt irgendwie. Ja, ne, jetzt mal ganz ehrlich, so. Ja, ich bin Mensch, ja, und
es
lebe.
Es gibt Menschen, die sind voll beruflich.
Ich find's voll. Ich bin Mensch. Meine Aufgabe besteht darin, mich in der Natur von allem unterbuttern zu lassen. So, ich bin weicher als ein Stein und jede Echse, die mich irgendwie einmal beißt, kann mein Todesurteil sein. Super geil.
Du kennst nicht viele Echsen, oder?
Ich kenne die mich beißen können. Das reicht.
Ja, aber wie gesagt,
damit kann ich besser überleben als du, Kollege.
Über das Thema haben wir im Prinzip schon gesprochen, der ganze Vampir-Mythos.
Ich finde dieses Thema super spannend. Falls wir uns mal bei einer Live-Show sehen, sprich mich mal darauf an. Ich will da noch stundenlang drüber diskutieren.
Wie gesagt, ich finde einfach nur die Thematik dahinter ist halt, ist genau wie die Superhelden-Terminologie. Wenn alle super sind, ist keiner super, aber dann hast du einfach nur eine Gesellschaft, die außergewöhnliche Fähigkeiten haben und trotzdem muss der Müll weggebracht werden. Dann hast du das Problem, was wir bei Rick und Morty sehen in der Zitadelle, dass die intelligentesten Menschen der Welt trotzdem Klempner sein müssen.
Übrigens, kleine Cook-Empfehlung für die, die es noch nicht gesehen haben. Heroes Staffel 1, da wird dieses Szenario durchgespielt.
Ja.
Oh.
Kleine Empfehlung von mir, Heroes, fangt bitte nicht an.
Heroes Staffel 1, mega geil.
Ja, aber hört danach sofort auf.
Ja. Es sei denn, ihr habt richtig Bock, dann eventuell Staffel 2 überspringen und Staffel 3 noch gucken und dann spätestens wirklich unbedingt aufhören.
Okay, nochmal kleiner Einwurf von mir. Die Serie ist nicht gut gealtert. Hört bitte nach Staffel 1 auf.
Die ist wirklich nicht
gut. Und wir kommen zu den Podcast-Rezensionen. Wir belohnen kreative, witzige, schöne, lustige Podcast-Rezensionen, die ihr uns gibt, indem wir sie vorlesen. Bei Apple Podcasts hat uns Totti 1895 e.V. eine Rezension gegeben, die ich unbedingt vorlesen muss. Und zwar gibt er oder sie uns nur einen von 5 Sternen und schreibt leider immer schlechter.
What?
Die Hate Star Wars Folge ist einfach so nicht in Ordnung.
Man merkt den dreien an, dass sie sehr gerne einfach mal über Star Wars reden wollen, aber irgendwer hat ihnen weisgemacht oder sie glauben zu wissen, dass es nötig ist, dass man mit Bashing die Reichweite verbessert. Das ist leider ganz schwach und dass mit der Reichweite so sorglos mit der eigenen Verantwortung umgegangen wird, in einer Zeit, in der Menschen aus dem Internet gemobbt werden, finde ich, zeigt deutlich die schwachen Charaktere der Sprecher.
Also an der Stelle möchte ich sagen, das ist, also der Einwand, ohne jetzt auf die Realität zu schauen, ist prinzipiell erstmal berechtigt, weil das sind Dinge, die passieren. Jetzt nicht uns, aber es gibt Leute, die ganz bewusst eben mit solchen Mitteln spielen, um Reichweite zu generieren. Siehe die fucking Bild-Zeitung, deren ganzes Geschäftsmodell ist auf so einem Scheiß aufgebaut.
Okay, das stimmt, aber das die Unterstellung ist schon heftig.
Ja, aber ich kann sie nachvollziehen. An der Stelle muss man aber sagen, also wir können dir, falls du das noch hörst, hiermit versprechen, die Folge ist nicht deswegen entstanden, sondern wir haben unseren Frust da rausgelassen über einen Film, den wir wirklich scheiße fanden.
Also je nachdem, wie viel Wert du dann wohl in unsere Worte legst, weil du scheinst ja dein Urteil schon getroffen zu haben.
Also ich muss tatsächlich jetzt ehrlich sagen, dass ich die Skywalker-Saga fantastisch fand. Ja. Ich fand auch den 9. Film richtig geil.
Achso.
Ich fand den 9. Film,
ich dachte gerade, du sprichst über unsere Folge,
wirklich geil.
Als Negativbeispiel.
Und ich gebe hiermit zu, dass ich 3 Stunden lang hier im Podcast über diesen Film abgeschimpft habe, weil mir jemand gesagt hat, dass wir damit mehr Hörer bekommen.
Ja.
Es ist wirklich so.
Ich muss da definitiv Fred unterstützen. Es war von uns auch lang angelegt. Gott, wir fanden
den... jetzt können wir es ja sagen. Wir haben Disney überredet, den Film schlechter zu machen.
Ganz genau. Nur damit wir unsere Folge hier promoten können dahingehend. Weil, was ihr nicht wisst, ist, eigentlich ist Disney unsere Bitch.
Totti, jetzt möchte ich falls du uns noch hörst, Totti, möchte ich, und auch an die anderen Hörer, möchte ich nochmal zu der zweiten Hälfte deiner Rezension, wo du das mit unserer Verantwortung als Medienschaffende und Mobbing im Internet angesprochen hast, noch was sagen. Wir haben in der Skywalker-Saga ganz klar mehrfach hervorgehoben, dass das hier künstlerische Produkte sind, über die wir so abhaten. Und wir haben in der Folge sogar unter anderem beim Fall der Figur Rose gesagt, dass es nicht geil ist, über die Schauspieler, über die Personen irgendeine Vendetta herzuziehen.
Ja.
Wir haben da ganz klar differenziert, dass wir hier nicht über die Schauspieler oder die Figuren, die Figuren schon über die Schauspieler, über die Personen dahinter herziehen. Wir haben uns über Disney, das Studio, lustig gemacht, auf jeden Fall. Wir haben auch ein bisschen gemeckert, natürlich über die Schreiberlinge, über die Autoren und über die Produzenten. Meine Herren, das muss erlaubt sein in einer freien Gesellschaft, dass wir sagen, das, was die da gemacht haben, war künstlerisch wertlos.
Mhm. Ja, vor allem, Alter, mein Chef sagt mir auch, wenn ich scheiß Arbeit gemacht habe, und wir sagen denen, dass sie eine scheiß Arbeit gemacht
haben. Aber auf der anderen Seite ist deine Meinung aber auch vollkommen legitim. Dafür haben wir nun mal eine Meinungsfreiheit.
Wir haben kein Hate Speech gegen irgendeine Person gemacht. Hate Speech gibt es bei uns nur gegen Xavier Naidoo. Sonst sind wir da vorsichtig.
Und ich hoffe, dass wir mittlerweile alle draußen verstanden haben, warum wir das damals gemacht haben und werden es auch immer noch tun, dass der Typ ein Spacko ist.
Ja,
aber was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, ich weiß, das ist als Medienschaffner immer relativ schnell gesagt, aber wir wollen ja wir versuchen, authentisch zu bleiben und bisher haben wir es auch geschafft.
Ja.
Wir haben nie irgendwas erzählt, was wir nicht auch so meinen.
Ja.
Und dass wir eine Hate of Thrones Folge zu Staffel 8 gemacht haben, ja, das haben alle gemacht, das haben wir auch gemacht. Das lag daran, dass das Ding scheiße ist. Und dass wir eine Hassfolge zu dem den Abstieg Skywalkers gemacht haben, liegt nicht daran, dass es alle gemacht haben, sondern alle haben es gemacht, weil der Film scheiße ist.
Viele haben den Film überraschend gut rezensiert. Haben ja, wir
aber
auch
die haben keine Ahnung. das liegt nicht an, also wir sind kein Clickbait-Podcast, darauf sind wir nicht angewiesen, das wollen wir auch nicht.
Ich wollte auch gerade sagen, weil dass wir das dann auch verrissen haben in deinen Augen, ist, sorry, nee, wirklich, das ist keine Agenda, die wir hier fahren, das ist einfach unsere Meinung anhand der, ich sag jetzt mal wirklich gemeinerweise, der Expertise, die wir haben, und sorry, aber auch den Anspruch, keiner kann so intensiv und passioniert hassen wie Fans.
Genau.
Und ich finde eigentlich, die Folge hat für uns persönlich auch so für mich nochmal sehr gezeigt, dass wir einfach Fans der Materie sind und dass wir einfach das, was damit gemacht wurden, uns damit A nicht identifizieren können und dass das auch unter dem künstlerischen Anspruch dessen liegt, was wir vorher halt auch alles schon mal gesehen und präsentiert bekommen haben. Und ich finde deine Meinung dazu, das ist vollkommen legitim, das ist vollkommen zu Recht.
Ich möchte nur die Unterstellung.
Was ich nur ein bisschen unfair finde hier und da, das ist aber nur meine Meinung, das ist keine generelle Kritik an unseren Rezensionen oder irgendwas, ist einfach, ich finde es immer so doof, wenn sowas dann mit einem Stern kommt Klar, ich finde es richtig auch, dass Fried die Sachen vorliest, aber das ist immer so, da kann man sich in dem Moment, das steht da halt drin, dagegen kann man sich nicht mehr wehren, gegen irgendeine Art und Weise. Und das, da kommt bei mir persönlich dann immer, wenn ich sowas lese, kommt dann immer hoch, das hat dann nichts von Kritik oder von Wertung, das hat was von Racheakt irgendwo.
Ja gut, wir stehen in der Öffentlichkeit, wir müssen damit leben, dass Menschen uns auch nur einen Stern geben.
Klar,
und,
jeder
darf uns Kacke finden, dafür sind wir da.
Definitiv, aber wie gesagt, so, da fahren wir mal jetzt frei. Ich kann nur sagen, dass ich das nicht gut finde.
Ja, da hat sich jemand auf den Schlips getreten gefühlt. Und
ja.
Dann haben wir noch eine fantastische Rezension in der Android-App Podcast Addict, wo ihr uns ja auch seit kurzem bewerten könnt. Ikis gibt 5 Sterne und schreibt: Porntastische Balance zwischen historisch korrekte Darstellung und Amüsement plus perfektes Beispiel dafür, warum ihr mehr Weiblichkeit bei manchen Themen braucht. Zur Frage, warum Frauen bevorzugt am Handy Pornos gucken. Das hatten wir ja in der Pornofolge, dass statistisch nachgewiesen wurde anscheinend, dass Frauen eher über Smartphone Pornos gucken als Männer. Sie schreibt dazu: Versucht mal vor dem Rechner sitzend an eurem Anus zu spielen. Geht nicht. Dann versucht euren Rechner mit ins Bett zu nehmen. Na? Mit dem Handy ins Bett und fummeln. Perfekt. Liebste Grüße, Ikis.
Es ist sehr schön, was über deinen Samstagabend zu erfahren.
Mit dem Handy in der Hand fummeln oder mit dem Handy fummeln?
Alter.
Mit dem Handy an Anus fummeln, Alter. Das ist es. Leute, ich bin raus. Ich muss mal was testen.
Ich muss dir sagen, ich bin...
Vibrationsfunktion ist nicht ohne Grund da.
Ja. Richard, ruf ich mir eben an. Wieso? Erfährst du danach.
Ich bin Ikis dankbar für diese Anmerkung und für diesen Zusatzfakt. Das macht absolut viel Sinn, dass der mechanische Vorgang der Masturbation bei weiblichen Geschlechtsteilen im Sitzen nicht so gut funktioniert wie bei Männern.
Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wichse auch nicht im Sitzen. Ich hasse das im Sitzen zu wichsen. Ich leg mich auch hin. Und auch mit dem Handy. Obwohl Handy ist dann scheiße, weil du
kinderfreundlich.
Musst ja, weil du musst
kinderfreundlich.
Ja, okay, ich mach's kinderfreundlich, weil ich muss ja meine abgestoßenen Kinder irgendwie auch abfangen.
Tobi!
Und deswegen geht das mit dem Handy immer so schlecht. Deswegen mag ich mein Tablet, weil das kann ich aufklappen, sodass es steht. Da brauche ich keinen Laptop oder so nehmen.
Also siehst du, genau deswegen wichse ich immer nur ins Sieb.
Schluss. Gott, in der SZ waren wir schon, damit kommen wir jetzt noch in die Bild.
Klugschiss Podcast proklamiert sexuelle Befreiung.
Ja. Irre. Rubbeltobi schlägt zurück. Ich sehe schon die Headline.
Ja. Geschichten über Masturbation grob falsch.
Ist jetzt auch die Frage, ne, mit dem Handy, wenn sie dann am Bett sitzt und in ihrem Anus rumfummelt, so wie es dann geschrieben hat, fummeln oder rubbeln?
Stechen, pieksen oder rühren?
Falten oder knüllen?
Ja, in der Bild-Zeitung bist du ja auch erst eine Person von Bedeutung, wenn du einen aus 2 Worten zusammengesetzten Spitznamen hast, so wie Rubbeltobi oder wie Rammel-Richard oder Fummelfred. Erst dann bist du wer in der Bild-Zeitung.
Das muss immer so ein wie heißt es denn hier? Aktimell aktiviert Abwehrkräfte. Verdammt nochmal. Alliteration. Eine Alliteration.
Unbedingt.
So eine halbe Alliteration muss das sein. Also Turbo-Tobi.
Nee, aber es muss reißerischer sein.
Ach so, okay.
Terror-Tobi und Räumer-Richard oder so.
Räumer-Richard schlägt zurück.
Es dauert Stunden, aber er schlägt.
Niemand bückt sich so langsam wie er.
Genau, und dann geht's in dem Artikel eigentlich darum, ja, Räumer-Richard schlägt sein Fleisch.
Oder Räumer-Richard masturbiert verkalkt.
Ja. Irre Podcast.
Ich sehe es ja schon.
Räumer-Richard ruft zur verkalkten Masturbation auf.
Also, lieber Iki, vielen Dank für deine Wix-Tipps. ihr, liebe Hörer, könnt uns bei Spotify und in praktisch jeder Podcast-App eurer Wahl hören. Sogar bei dieser. Aktuelle Zahlen von uns zeigen, dass 0,4% unserer Hörer uns bei dieser hören. Viele Grüße an alle dieser Leute da draußen.
Viele Grüße an dieser. Ihr schafft es noch. Ihr werdet doch echt eine Nummer. Ne?
Ihr schafft es. Folgt uns bei Instagram, Facebook, Twitter und YouTube. Wenn ihr noch mehr Kack und Sach hören wollt, dann abonniert unseren Premium-Kanal. Schaut dafür mal vorbei auf kackundsach.de. Da könnt ihr auch immer aktuelle News sehen und die Folgen im Browser hören und Bilder von uns angucken und auch vom Rubbel Tobi und vom Räumer Richard. Tickets für unsere Live-Shows.
Terror Tobi, bitte, ja.
Tickets für unsere Live-Shows, wenn sie dann hoffentlich wieder stattfinden, gibt's bei eventim.de. Leute, macht's gut. Hoffentlich seid ihr nicht in einer inszenierten Simulation.
Genau, sonst gucken euch die Leute beim Rubbeln zu.
Ja. Tobi, Turbo Tobi,
Fummelfred. Ob es auch so Truman Show, hier so Truman Show Plus gab, so ein Abo heutzutage?
Ja, scheiße, Mann, wo die Kamera nicht wegschwenkt. Truman. Heutzutage wird es das geben, da kannst du mir beim Ficken zugucken.
Truman Hub.
Ja.
Fick. Fäkalfred, Titten-Tobi und
Rektal-Richard
sagen Tschüss.
Ja, ciao.
Und falls wir uns nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.